ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich möchte nach Valhalla, damit ich sagen kann, ich bin in Valhalla, weil ich es als Wikinger mäßig verdient habe. Mhm. Aber ich möchte schon mehr, dass das ist wie im Wenger-Bass. Also ja, da bin ich ehrlich. Das ist mehr mein Ding.
Ja, geht doch, du nackter Mensch.
Na, nackter Mensch. Kopfnackt ist er heute, ne? Ja, sieht man eben schon. Also schade, 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 dass die lieben Leute uns nicht immer sehen können. Oft werden ja die Stimmen laut, hier müsst es mehr so auf YouTube machen und so. Ich glaube, es würde ganz viel der Magie nehmen. Ich mag dieses Gefühl, dass die Leute uns nur hören, aber nicht sehen können, immer gerne, weil natürlich die völlig durchgepeitschte und perverse Fantasie der Leute Bilder malt, die wir vielleicht in Realität gar nicht bedienen können. Aber heute gab es eine große Überraschung.
Ein Jumpscare.
Ein Jumpscare. Nach 568.000 Folgen. Nee, wir sind in Folge 75, wenn ich mich nicht täusche.
76, glaube ich.
Ja, irgendwas da, so die Ecke. Simon, wie immer, an der Klampfe eine große Inspiration, aber natürlich auch Look and Feel technisch. Und dann habe ich Simon heute halt auch mal im Ratzeputze-Kurzhaarschnitt heute mal überrascht. Und Simon hat sich schon sehr gefreut. Mhm. Also wie hast du dich immer als den schönen Feta-Käse? Und dann dachte ich, da muss ich mitziehen, hab mir halt auch mal direkt alle Haare abrasiert. Muss sagen, ich hab am Samstag Gorilla Biscuits gesehen, was auch richtig, richtig gut war. Ich habe die das letzte Mal 2008 gesehen und dann dachte ich mir, Oldschool Skinhead Haircut und rein in Pit, Alter.
Geil. Ja, ich bin heute Two-Face-Feta. Guck mal, ich habe nur das halbe Gesicht. Es war die Sonne so von der Seite reinknallt, ist nur mein halbes Gesicht.
Es sieht romantisch aus bei dir. Ja. Es sieht romantisch aus, die Sonne scheint. Ich sag mal so, Simon, nimm so viel davon mit, wie du kannst, denn in wenigen Tagen ist es vorbei. Denn es geht in die alte Heimat, nach Dunkeldeutschland, richtig. Hätte ich fast gesagt. Also ganz Deutschland ist ja dunkel. Ich weiß nicht, wie das Wetter ist, aber es macht immer Spaß, aus Florida zu behaupten, dass das Wetter wahrscheinlich scheiße ist.
Ja, es ist richtig. Übermorgen fliege ich und es hat sich was Cooles ergeben, das kann ich jetzt ja hier schon ausplaudern, weil die Folge rauskommt, nachdem es passiert, und zwar druckt nämlich hier Andy von Trendkill auch unseren Tour-Merch, wie ja auch den Manta-Merch und den Gear of the Dark-Merch. Der Mann ist quasi Teil des Konglomerats geworden.
Ja, auf jeden Fall Partner in Crime.
Genau, und der meinte, du sag mal, du bist doch im Bergischen Land, Wahlborg spielen am Samstag in Aachen. Willst du nicht vorbeikommen und die Band überraschen? Und jetzt fahre ich mit meinem Kumpel am Samstag nach Aachen, ohne Wahlborg Bescheid zu sagen, und tauche dann da einfach so überraschungsmäßig auf.
Aber bitte denn auch richtig während der Show mit so, es dreht sich alles nur um Simon, so mitten im Song unterbrechen und so, ey Leute, hört mal alle auf zu spielen, Simon ist da. Und dann kommen natürlich, wie viele Leute kommen im Bergischen Land zu Wahlborg? Aachen. Ist das eine Headliner-Show oder ein Festival?
Die spielen in Aachen im Musikbunker, mehr weiß ich nicht.
Ja, okay, sagen wir mal, was weiß ich, vielleicht kommen vielleicht kommen ein paar Leute. Ich hoffe sehr, ne? Also 1000. Jeder, der nicht kommt, ist ein Vollidiot, das wissen wir. Also es werden wahrscheinlich maximal 2000, aber auch nicht unter 1000 werden. So. Ja. Aber es werden natürlich 5.000 bis 6.000 draußen vor der Tür auf Simon warten. So, dementsprechend, also sei nicht ganz unfair da bitte. Ne? Ich erwähne ja oft, dass das, wenn ich mit Manta unterwegs bin, dass die Leute sehr, sehr oft und viel mich auf Gear of the Dark ansprechen, und ich freue mich immer diebisch. Es wird dir genauso ergehen, Simon.
Schauen wir mal, ob unsere Musik so massentauglich ist wie eure, dass auch die Massen zu unseren Shows kommen.
Nee, aber die Massen sind ja zumindest beim Podcast da, so, weißt du? Und wir hatten jetzt gerade hier ein Musikfestival in Florida, da gehe ich in irgendwie einer der nächsten Apparatfolgen noch, auch mit Gästen, by the way, so viel sei gespoilert, bisschen näher rein. Auch hier in den USA kamen viele auf mich zu, deutsche Touristen, die hier beim Musikfestival meinten so, ey Hanno, cool. Jetzt weiß ich endlich mal, wie die Heimat oder das Zuhause, von dem du sprichst, in Florida Gainesville aussieht. Und die frohe Kunde wird durch die Welt getragen, Simon. Und Dementsprechend bin auch ich besonders guter Laune, denn ich habe mich tatsächlich schon den ganzen Tag gefreut auf diese Folge. Und es ist eine Folge, der wieder viel Mühe drin stecken wird. Und es hat mir Spaß gemacht, mich vorzubereiten. Aber so weit sind wir noch nicht. Was gibt's denn sonst noch Neues, Simon? Jetzt auf die letzten Meter, bevor es zurück in die alte Heimat geht.
Du, ich bin ehrlich gesagt, mein Kopf ist leer. Ich bin schon...
Aber schön.
Ja, naja, geht. Leer, aber hässlich.
Ja, okay, fair enough. Kurz, aber dünn.
Genau. Ich muss heute langsam anfangen, meinen Scheiß zu packen. Donnerstag früh geht's los. Um 8 Ortszeit muss ich zum Flughafen oder beim Flughafen vorstellig werden. Ich bin ziemlich ausgebrannt, aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich auf das Wochenende, was ich bei meinem Kumpel Miller verbringen werde. Und freue mich natürlich, wie gesagt, auf die Wahlbox-Show in Aachen. Kann nur besser werden.
Wollte ich meinen. Es ist ja, es gibt ja, wie sagt man, es ist ja ein positiver Grund, warum du endlich mal wieder auf Tour. Es wird mal wieder Zeit für ein paar Live-Konzerte am Stück. Ist lange, lange her, ne? Dass du mal so richtig so mehrere Dinge am Stück gekloppt hast. Du musst jetzt mal wieder zurück in die, wie sagt man, in die Tretmühle.
So sieht's aus. Ist es natürlich. Ich bin nur grundsätzlich vor Reisen. Es muss nicht mal Touren sein. Ich bin vor Reisen. Mir geht's eigentlich immer scheiße vor Reisen. So die letzte Woche.
Körperlich oder kopfmäßig?
Kopfmäßig. Ich bin dann immer so richtig, keine Ahnung, ich stress mich damit. Ich glaube, es liegt daran.
Kenn ich aber.
Ja, weil man irgendwie, Flugreisen sind ja generell mit Stress verbunden. Dann hast du Layovers und du musst dann rumhetzen und wo muss ich durch die Immigration und bla 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 bla. So diese ganze Scheiße geht einem natürlich immer total auf den Kranz. Und da sind immer so viele Variablen, über die man keine Kontrolle hat. Und deswegen, ich glaube, deswegen bin ich immer abgestresst vorher.
Ich muss sagen, dass ich das stresst mich gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile so ein abgestumpfter Roboter, was Flugreisen betrifft. Auch so, 32 Minuten Layover für International Flight in Amsterdam, da zucke ich nicht mal mehr mit den Augenbrauen, Alter. So, ich weiß so genau, wo alles ist. Ich weiß genau, auf welches Klo ich noch schnell zum Pissen kann. So, die Shortcuts, die Leute kennen mich teilweise schon persönlich, so die ganzen Lumpis, die da stehen und arbeiten. Also, das ist wirklich, wirklich krass. Ich weiß nicht, ob man da stolz drauf sein kann, aber es ist auf jeden Fall weniger Stress durch einfach pure Abstumpfung, so.
Ja,
aber ich kenne das Gefühl grundsätzlich sehr, ja.
Ja, das ist natürlich super, ja. Nee, ich hasse natürlich Fliegen auch. Also es ist einfach, in diesem Metallpimmel zu sitzen. Vor allem jetzt habe ich auch so einen 11-Stunden-Flug irgendwie von San Francisco nach Frankfurt. Und ja, ich nach 2 Stunden in so einem Flugzeug sitze, fühle ich mich schon immer wie komplett verballert so.
Gang oder Fenster?
Gang.
Gang, habe ich mir gedacht. Ich bin auch eigentlich immer Team Gang, so, aber jetzt, wenn ich richtig müde bin und wenn das Flüge sind, die ganz früh morgens sind oder über Nacht, dann Fenster, weil dann trinke ich auch nicht so viel Bier im Flugzeug, dann muss ich nicht so oft pissen und dann geht das einigermaßen. Mit meinem doch eher schmalen Körper geht es am Fenster auch einigermaßen.
Ja, ich für mich ist genau das, ich habe keinen Bock auf diese Aufsteh-Arie, wo man dann sich an Leuten vorbeiquetschen muss und diesen ganzen Mist, das nervt halt total.
Es ist anstrengend. Ich habe heute was wiedergefunden, was mir viel Freude gemacht hat, heute schon und wahrscheinlich hoffentlich dann auch in den nächsten Tagen mehr wird. Ich habe in so einer alten Schublade, es fiel mir in der Vorbereitung auf die heutige Folge auf, weil ich mich mit Musik auseinandersetzen musste, die ich lange, lange nicht gehört habe und es gab nur eine Chance für mich, die zu hören. Und das ist mein alter 2008er iPod Classic.
Ja, so einen hatte ich auch. Hier,
da ist er, Simon. Dieser dünne, der hat schon 120 GB und der ist auch wirklich komplett belegt mit Mucke. Das war für mich, also viele, viele, viele Jahre meine absolute Bibel. So, es war, also das war wirklich, nichts war mir wichtiger als dieser iPod.
Ja.
Und da ist, Alter, ich hab, und das, der, da muss man Apple lassen. Ich meine, die machen wirklich viel Schmutz und so, aber ey, der ist 15 Jahre alt und funktioniert noch. Das finde ich schon in heutigen Tagen, es ist jetzt kein Küchenmesser, also es ist schon ein Elektrogerät.
Ja, gibt's da schon dieses Game drauf, Vortex?
Sechi, Alter, das ganz so normal, bin ich absoluter King.
Alter, ich war auch so gut in dem Spiel. Auf Tour bin ich immer so, habe ich nichts anderes gemacht, außer Musik hören und Vortex zocken, Alter.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ich vermisse das sehr.
So, Vortex hat mir auch so auf den ersten Touren, die ich so durch Europa gemacht habe, als Gitar-Tech und so, habe ich das auch immer gespielt. Vortex, geiles Spiel. Vielleicht auch einfach mal wieder ein iPod Classic kaufen. Ich weiß nicht, was kostet der refurbished? Wahrscheinlich 40 € bei eBay oder so.
Wahrscheinlich, ja. Ist eigentlich eine geile Idee. einfach nur zum Vortex zocken.
Denn ich habe auch eine wirklich gute, so eine Docking Station, so eine richtig teure, die auch wirklich killermäßig klingt. Kannst du dich bestimmt erinnern an diese Teile, die so einen Anschluss hatten, dass man da direkt den iPod reinstöpseln kann. Es war eine tolle Zeit. Da gab es bei mir immer den Grunge Friday zum Beispiel, wo ich jahrelang religiös nur Grunge gehört habe am Freitag. The Grunge Friday, kann ich nur empfehlen.
Ja, bei mir und meiner Frau gab es immer Sushi Friday, als wir noch in Tampa gewohnt haben. Das ist das Gleiche.
Der Freitag ist eh immer geil für jegliche Art von Spleens. Speaking of Spleens, was geht am Biertresen, Simon? Ist da was eingekesselt? Sollen wir den Leuten Aufmerksamkeit widmen? Sind wir in der Verfassung und Pflicht und Position, dass wir mal wieder ein paar Grüße vorlesen müssen?
Das sind wir ja. Und zwar haben wir wieder einige Spenden bekommen, und zwar unter paypal.me/gearofthedark. Das ist PayPal.
Was ist das, Simon? Was ist das?
Das ist paypal.me/gearofthedark.
Sehr schön.
Und zwar gespendet haben Dennis Becker. Danke für die orgasmatische Beschallung zu jeder Lebenslage, musikalisches Vergnügen und generell und überhaupt. Vielleicht habe ich mich mal vor Lachen eingenässt, vielleicht aber auch nicht. Meandert euch mal ordentlich was in den gierigen Schlund und preiset den achtärschigen Affengott. Dennis, Until Darkness Takes Us. Kennt man den Usernamen aus Kommentarspalten bei Instagram, würde ich sagen.
Ist es so? Auf jeden Fall, mir fällt da jetzt noch nicht so richtig der Groschen so, aber natürlich astreiner Einstieg direkt. Danke Dennis, Grüße gehen zurück und ja, sei das Leben dir wohlgesonnen in Zukunft.
Richtig, weiter geht es mit Fatma Celik. Hola, anbei eine kleine Spende für die nicht so anonyme Selbsthilfegruppe Make Drinking Great Again, damit ihr nicht in die Beschaffungskriminalität abrutscht und bei Top-Formaten wie Dancing with the Stars, Naked Attraction oder am ESC teilnehmen müsst. Schließlich müsst ihr noch artig Content generieren. Ja, Content, Alter. Nix geht über Content. Kurzer Einschub.
Content, Content, Content. Der Content-Keiler hier.
Auf jeden Fall.
Himself, ey.
Damit wir nicht in Verlegenheit geraten, uns miteinander unterhalten zu müssen. Hier mein Sonntagsgruß. Happy Hochzeitstag an meinen liebsten Homebusser Thomas im staubverzierten, zupfgerätebehangenen Nebenraum. Dreh die Mucke lauter, räum dein Zimmer auf und frohlocke, das hier ist dein Geschenk. Das kann ich jetzt nicht lesen. Ja.
Wieso kannst du das nicht lesen?
Nicht muttersprachlich. Grüße Professor Stahladler.
Das kommt, ist aber noch dieselbe Dame,
ja,
die das
genau
sendet. Ja, ja,
PS,
okay. Alles klar.
PS, hier noch die obligatorischen Beleidigungen aus dem Ruhrpott. Frettchenfresse, Hansel, Köttel, Furzknoten, Eumel, Ballerkopf, Torfnase. Mehr dann bei der nächsten Spende. Ja, ist doch gebongt, ey.
Wir freuen uns drauf. Schönen Hochzeitstag euch beiden und ja, beste Grüße in die WG, sage ich mal.
Ja, klingt so, ne? So, Maximilian Fischer sagt, so ihr Gauner, beim Manta-Gig in Nürre herrschte in der Tat eine Sonntagsatmosphäre, war meines Erachtens nach auch völlig überfüllt, die Leute standen während des Konzertes bis draußen zum Eingang. Eine größere Location hätte sicherlich nicht geschadet. Hier ein paar Euros, damit ihr euch mal wieder gottlos herrichten könnt. Gruß Mox vom Team Saubere Eichel.
Oh man, es dauert immer wenige Sekunden, bis das Niveau ganz unten ist. Ja gut, Grüße Mox, gehen zurück wegen Nürnberg. You never know. So, weißt du, erst sind die Vorverkaufszahlen so ein bisschen so mäh, du weißt nicht, es ist Sonntag, dann ist es auf einmal ratzeputze voll, you never know. Wir hatten trotzdem Spaß. Ich hoffe, du hast trotzdem was sehen können. Ist immer so ein bisschen schwierig, ich räume das ein bei so 300-500er Venues. Wenn die Bühnen nicht sonderlich hoch sind, das ist mir in Nürnberg auch aufgefallen, ist das echt schwierig, wenn man schon ab der vierten Reihe eigentlich nichts mehr sehen kann. Kennst du das, Simon?
Ja.
So, das ist keine Ahnung, wie wir das in Zukunft lösen. Ich denke, durch die ganzen Spenden werde ich bald meinen Lebenstraum wahrmachen können und mich vergrößern lassen. Ich bin ja schon mit 1,86 ganz okay, aber ich finde, das ist das geilste, der neureichste Move, den man machen kann. Sich einfach so waden, so Knochenstretcher, so, damit man halt einfach so was noch mal ein paar Zentimeter drauflegt. Lass mich vergrößern. Finde ich gut.
Ja, oder Manta spielt nur noch in Clubs mit 10 Meter hoher Bühne.
Auf jeden Fall, das hat mir, wo hat mir das so gut gefallen, wo wir uns für eine Sekunde letztes Jahr in Berlin gesehen haben, Columbia Theater oder so, da ist die Bühne so wunderschön hoch.
Die ist sehr hoch, das stimmt wohl, ja.
Ja,
sieht man schon viel weit weg.
Ganz genau, weiter geht's.
Ja, hier geht's doch schon weiter mit weiteren Live-Reviews anscheinend. Und natürlich sind die hier gern gesehen. Wir demokratisieren den Journalismus gegen Geld, versteht sich, auf PayPal. Und zwar schreibt Johannes Hanewinkel, Paul Seidels Drumkit klingt unglaublich gut live. Das ist der Kommentar.
Ja gut, Paul. Beste Grüße, Paul, genau. An Paul und beste, viel noch viel derbere Grüße an sein Drumkit.
Genau. Tim Kreuzer, moin ihr Gesichtsalfs. Ich wollte mich bei Hanno nochmal bedanken, dass er mir vor ein paar Jahren in Dortmund im FZW das Bier in die Hand gedrückt hat, das Serpent Eater überall auf der Bühne haben stehen lassen. Meine Enkel hören die Geschichte immer wieder gerne, weil der Podcast auch ganz nice ist. Hier eine Spende, damit ihr euch einen ordentlichen Esel ins Gehege stellen könnt. Grüße und endlose Liebe gehen zurück an meinen Buddy Kuku Tim, der mir damit zuvorgekommen ist. Der Streber. Gehabt euch wohl und haltet die Dampfriemen steif, Tim.
Lieber Tim und Kuku, Alf oder wie dein Kumpel heißt, ja, Grüße gehen raus.
Gesichtsalf und Tim, ja.
Ja, also wenn das der Höhepunkt deines Lebens war, dann gute Nacht, Marie, sag ich mal. Aber schön, dass du dich daran erinnerst und sich deine Kindeskinder auch noch an dieser tollen Geschichte im FZW mit dem Umsonstbier von der Manta-Bühne erfreuen dürfen. So, Grüße gehen raus, vielen Dank.
Ja, ein großer Moment. Daniel Musiol, moin ihr Sacknasen, Grüße aus Bremen, hier ein paar Taler, um mir ordentlich den Riemen auf die Orgel zu schmeißen.
Was ist denn hier los schon wieder?
Grüße gehen auch raus an meine Mitmucker von Mind4CE. Mind Ace wahrscheinlich, aber mit einer 4 geschrieben. Und ein lautes nur der HTSV. Was ist das denn der?
Ah, HTSV, da habe ich früher Fußball gespielt. Ich bitte dich, lieber Simon. Ja, also so
oh
viel,
nein. Simon kennt den.
Hastedter Turn- und Sportverein. Ja, also so viel Zeit muss sein.
So viel Kult.
Muss ich mir, so viel Kultur muss genau sein. Ich muss mir demnächst mal unbedingt ein HTSV. Also, falls Buzzy, falls du das hörst, wir müssen uns HTSV-Tattoos machen. Bevor du peinliches Schwein dann zu Hastedt Post Union gewechselt bist. Und dann zu Bunten Tor, du Dreckschwein. Verräter.
Spalter. Ein ja, so. Absoluter Spalter, ey.
Ich muss aber sagen, meine aktive Fußballkarriere als Fußballspieler war auch wirklich traurig, war echt scheiße. Muss man sagen, Buzzy war ein richtig, richtiger Ausnahmespieler. Also er war wirklich gut, wie so ein Ailton, so ein kleiner Kugelblitz, sauschnell und richtig dicke, harte Beine, einen absoluten Vollspann, Mörderzug drauf. So. Und ich war eigentlich nur im Fußballverein, weil die ganzen Kumpels da waren, weil ich einfach dabei sein wollte. Vielleicht kennst du das Gefühl. Aber
kenne ich sehr gut. Ich war beim SC Starken.
Starken, Alter. Oh, Legende.
Ja, auf jeden Fall SC Starken. Das ist eine großartige Zeit gewesen, weil ich
habe nicht
schlecht
gut gespielt.
Nee, ich auch nicht.
Ich bin besser im Stadion sein und Bier trinken, als selber zu spielen. Ich glaube, ich spiele besser jetzt, wo ich älter bin. Ich spiele auch gerne. Meine Frau hat mir zum letzten Geburtstag eine geile neue Lederpille geschenkt. So
nice.
Spiele ich viel draußen alleine. Die Nachbarn gucken natürlich immer so ein bisschen noch die arme Sau. Hat Hanno wieder keine Freunde, spielt alleine. Und ich spiele auch so, ich schieße den auf eine Seite vom Yard und dann laufe ich so bedröppelt rüber und schieße den wieder zurück. So, also trauriger geht's nicht.
Ja, das ist natürlich wirklich ein dramatisches Bild.
Du kommst ja nicht mehr, Simon. Du kommst ja nicht mehr. Du kommst ja nicht mehr.
Ja, du warst noch nicht mal hier.
Real Talk, ich hab Flüge gescheckt, aber schon. So, echt, wann man denn mal günstig fliegen kann, weil ich möchte gerne. Übrigens, gestern Abend an dich gedacht. Ich war ja nun wieder lange auf Tour in Europa. Da hatte ich ein sehr, sehr langes Partywochenende, was echt selten ist, weil ich ganz selten feiern gehe. Und dann bin ich gestern, brauchte ich so richtig, ja, wie sagt man, so heimische Gefühle und musste so runterkommen. Da habe ich zwei richtig schöne Biere getrunken und habe endlich mal wieder Brainscan geguckt.
Geil.
Ja, habe ich auch extra in HD gekauft für 1 Euro extra.
Nice.
Oh, das ist wieder, also wir, Simon und ich reden gefühlt bei jeder Folge von dem Film so, wenn ihr den Film Brainscan nicht kennt, das ist der vielleicht beste Film aller Zeiten. Auch gestern, das ist noch besser geworden und ich habe den jetzt schon wirklich locker 10 Mal gesehen oder so.
Jo.
Weil wenn man einen Film, das wirst du wissen oder kennen, wenn man den in- und auswendig kennt, einen ganz bestimmten Film, dann erlaubt einem das und dann gibt einem das Raum, auf so Details zu achten,
voll,
die man bei den ersten 2-3 Mal durchgucken nicht hat. So, weißt du, gestern habe ich zum Beispiel eigentlich fast die 1,5 Stunden nur darauf aufgebracht, von dem Hauptdarsteller das Zimmer zu studieren und auch welche Rockposter an der Wand hängen. Das war so eine geile Zeit. AC/DC-Poster, Metallica-Poster, er hat an seinem Kühlschrank so einen großen Alice Cooper-Cutout, so, ne? Und auch der Soundtrack für den Film ist die absolute Messe. Es ist halt wirklich nur White Zombie, Tad, so geiles Grunge-Zeug und hast du nicht gesehen. alles an dem Film ist Wahnsinn. Es gibt einen Podcast über den Film, schicke ich dir nachher mal.
Oh ja, unbedingt.
Ja, ja, bitte. Ja. Es gibt von so Filmfreaks, die so einen Podcast gemacht haben, und da wird gesagt, dass der Hauptdarsteller, wie heißt der noch?
Edward Furlong.
Genau, der wurde ja nach Terminator 2 gedreht, mhm, der Film, Brainscan. Und der war da ja schon so ein bisschen so ein Superstar. Und so Brainscan, wenn ihr den Film seht, werdet ihr merken, dass das jetzt nicht so die mega Multimillion-Dollar-Produktion war. Muss es aber auch gar nicht, weil die Story geil ist. Und dass der Typ wohl total Bitch war, mit dem zu arbeiten, das war wohl unfassbar anstrengend. Das ist ja auch kein gelernter Schauspieler, so, weißt du, so. Und der war wohl auch nicht sonderlich gut als Schauspieler. Weder bei Terminator noch bei Brainscan, so, dass die Produzenten sich extrem aufgeregt haben, weil er auch die ganze Zeit bekifft war und so. Also schon sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, das Zimmer von dem, muss ich sagen, ich weiß nicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich habe sofort Zimmerneid bekommen, Alter. Aber so richtig, ey.
Mann, good old fashioned Zimmerneid, Alter. Das ist aber sowieso so amerikanische 90er-Filme und 80er-Dinger.
Jugendzimmer.
Auch so bei den Goonies und so. Immer Zimmerneid.
Alter, 100 pro, ey. Ich hab mal auf Tour, auf der US-Tour damit 2008 mit WFAM, eine der ersten Nächte, ich glaube zweite oder dritte Show, haben wir in so einer Hütte irgendwie im Wald gepennt. Irgendwo Upstate New York. Und da war noch so eine Party und alles so, also richtig so Klischee, so richtig so, so College Girls und Dudes irgendwie, und alle haben gesoffen und schlechte Mac and Cheese gekocht und bla bla bla, und ich hatte genau so ein Jugendzimmer.
Simon saß in der Ecke und hat Vortex gespielt, sorry.
Das auf jeden Fall. Nee, aber es gab genau, das Zimmer, in dem ich gepennt habe, war genau so ein Bilderbuch-Jugendzimmer. Alter, ich habe die Tür aufgemacht, so, ich bin da reingetreten und dachte so, Alter, es ist ja wie im Traum. Ja, ich dachte so, ich bin jetzt im Film.
Ich weiß genau, was du meinst.
Der Knaller
so,
war das.
So ein bisschen obere Mittelschicht-Häuser. Mhm. So, weißt du, so, ich habe auch bei meiner Schwägerin, so beim Kumpel war ich neulich zu Hause, und die sind alle ein paar Jahre jünger, und da schwingt auch gerne mal so eine tiefe Traurigkeit mit in diesen Häusern von so Ami-Kids, die alles hatten, als sie aufgewachsen sind. Hier im Brainscan, mhm, in dem Film, der beste Freund, Kyle, so, das Zimmer ist ja noch viel krasser, noch größer, ein riesiges Mapex-Drumset mit Doppelbass, also mit richtig zwei Kickdrums drin, so Marshall-Full-Stacks, E-Gitarren liegen so in der Ecke rum, wie so ein alter Football und so, und überall eine große Razor's Edge-Flagge von AC/DC, natürlich total Nightbolzen gekriegt auch direkt, so, Zimmerneid, das ist das Schönste, ja. Aber okay, weiter zu den Spenden, damit ja, wir uns vernünftige Zimmer und nicht so Dreckslöcher wie jetzt einrichten können.
Genau, ja, ich glaube, glücklicherweise habe ich es geschafft, meinen Zimmerneid mit meinem aktuellen Zimmer hier oben irgendwie.
Dein Zimmer ist nice, Simon, ja, aber es ist längst nicht so geil wie das von dem Brainscan-Film.
Das muss man wohl sagen, ja. So, wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, beim HTSV. HTSV zu Zimmerneid. Zimmerneid ist vielleicht der neue Hashtag neben Esels Podcast und Bautzner, würde ich sagen. So, Alexander Aridov. Metal-Leute, hier ein paar Franken, um euch gottlos den Edgar zu faden. Grüße gehen raus an Mike.
Du weißt, was es damit auf sich hat, oder?
Natürlich nicht.
Oh man, Simon. Du verbringst zu wenig Zeit auf TikTok und
ja, gar nicht,
den Edgar zu faden. Google mal bitte gleich den Edgar faden. Wir werden uns Mühe geben. Simon kommt auf jeden Fall mit einem schönen Edgar von seiner Eurotour zurück. Das verspreche ich hier hoch und ehrlich. Google mal einen Edgar, Alter.
Ja, ich google ihn nach der Folge.
Warte mal, ich schicke dir das mal. Ich schicke dir mal eben einen Link. Sprich mal
während
weiter,
ich weiterlese, genau. Grüße gehen raus an Mike, meinen Gear-Nerd-Investment-Partner, der mir erstens Nightmare und zweitens euren Podcast gezeigt hat. Ja, guter Mann. Beides ganz in Ordnung. Ja, hast du recht. 3 von 5 Sternen, sage ich nur. Ey. Nun zum Gear-Thema. Vielleicht könnt ihr ein paar Wörter über eure In-Ear-Monitoring-Erfahrung verlieren. Grüße, Alex aus Rottweil. PS, schade, dass ihr zwei für Tool nicht intelligent genug seid. Ich bin zwar enttäuscht, aber nicht überrascht. Ja, das nennt man den Dunning-Kruger-Effekt bei Tool-Fans, glaube ich. Auch mal googeln. So, ist eine Empfehlung von mir.
Ja, Inia will da drüber sprechen. So, ja. Ich schick dir mal eben kurz.
Habe ich keine Erfahrung und relativ wenig Bock.
So, guck mal kurz den Link, damit du weißt, was ein schöner Edgar ist. Ja, und der auch, den ich dir geschickt habe, der ist wirklich gut gefadet.
Ah, den hast du hier im Group-Chat unseres Dingens hier gepostet. Ja, du bist natürlich ein.
Das ist ein sehr angesagter Haarschnitt bei jungen, prolligen Menschen, und das ist halt ein ganz normaler, schöner Edgar.
Ja, habe ich bereits gesehen, ja. Naja, dafür sind wir jetzt beide zu kurzhaarig, würde ich sagen. Leider.
Wir müssen jetzt wieder ein bisschen warten auf den Edgar. So, ja. Ja, also in ihr Erfahrung. Ich bin ja seit 5 Jahren auf in ihr und ich möchte wie so viele in ihr Leute auch nicht zurück, weil wenn du es einmal gemacht hast, wir bei Manta haben und reisen mit einem eigenen Monitorpult, was in einem Rack eingebaut ist. Das heißt, wir haben... Du stellst dir quasi im Proberaum oder im Studio einen In-Ear-Sound zusammen, der dann halt eigentlich, muss man so sagen, fast so klingt wie auf Platte. Und man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran. Und es ist natürlich so, dass egal, wo du hinkommst, wir haben auch unsere eigenen Mikrofone dabei und so, es klingt halt jeden Abend mehr oder weniger gleich. Und das ist extrem viel wert. Und mir hat es insbesondere auch geholfen, natürlich irgendwie so ein bisschen besser Haus zu halten mit seiner Vocal-Performance, weil man halt doch mehr Nuancen hört. Also ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Mir sind jetzt meine heißgeliebten Vestone X30 abgeschmiert und kaputt gegangen, meine Lieblings-In-Ear-Dinger, jetzt nach 5 Jahren. Jetzt muss ich mir neue kaufen. Ja, nicht so schön, aber es ist, wie es ist.
Ja, bei uns benutzt tatsächlich nur Keith ein In-Ear Rig, weil der hat das in seinem Camper Live Rig irgendwie mit eingebaut. Frage, was hörst du auf deinem In-Ear Rig? Ich habe nämlich ich spiele immer mal mit verschiedenen Musikern quasi oder auch bei Nightmare allein. Wir haben mit einem Drummer gespielt, der sich sehr spezielle Sachen auf seinen In-Ear-Rig gewünscht hat oder auf seine Ohren und Keith ebenso. Was hörst du? Hörst du nur den Live-Sound auf deinen Ohren und that's it oder hast du was anderes auf den Ohren?
Was denn sonst, die ganzen Backing-Tracks bei Manta oder was?
Genau, nämlich Keith macht es tatsächlich so, dass der auf seine Ohren auch meine Studio-Gitarre hört. Und die Backing-Tracks.
Also, ihr spielt ja auf Klick, ja, das genau. Ist ja bei uns eine ganz andere Baustelle. Würde ich auf Klick spielen, hätte ich sicherlich so Einzähler und so drin, habe ich nicht. Wir spielen ja alles live, bei uns wird es noch handgemacht, also ne, so wie es sein soll. Ich habe da wirklich nur einen abgemischten Sound.
Verstehe.
Bass, Gitarre links, Gitarre rechts, Vocals. Und einen schönen fetten Drum-Sound so. Und manchmal, wenn die Bühne groß genug ist, lasse ich mir auf die Side-Fills dann noch ein bisschen extra Kick und Bass geben, damit die Bühne ein bisschen mehr wackelt. So, ansonsten, ja. Relativ, also ja, einfach einen gut abgemischten Gesamtsound.
Ja,
so, und
verstehe.
Das ist schon, ja, man gewöhnt sich da sehr schnell dran.
Ich glaub's dir gerne. Ich fand's interessant, unser damaliger Fill-In-Drummer 2019, Mike, hat auch auf die Studio-Gitarren gespielt und der hat, glaube ich, eigentlich alle Studio-Instrumentals außer Vocals quasi, hat er auf den Ohren gehabt und der hat, der Effekt war auch für mich, der nicht ein In-Ear-Monitoring-System hatte, dass Mike so locked in war, dass ich das Gefühl hatte, die CD nachzuspielen. War ja auch irgendwie so, weil er ja quasi das auf den Ohren hatte. So. Also war aber ganz geil. War die tighteste Tour, die ich hier gespielt habe. So viel kann ich sagen.
Ich muss sagen, dass das ganze Ding für mich aber steht und fällt damit, ob man seine eigenen Mikrofone und sein eigenes Monitorpult dabei hat. Weil für mich hat das nur den Vorteil, dass es wirklich immer überall gleich klingt, egal in welchem Land, auf welcher Bühne ich stehe. Wenn das jetzt einfach nur so wäre, okay, ich habe diese Dinger im Ohr stecken und ich muss mir von irgendeinem Mischpult, Otto, einfach irgendwie was zusammenschieben lassen, das kann dann auch sehr anstrengend sein, wenn das nicht geil ist. So, dann würde ich mich eher auf gute alte Wedges verlassen, weil im Zweifelsfall muss für mich, für eine gute Performance, es gar nicht so wahnsinnig alles total ausgeglichen und schön sein, sondern aber was ich wirklich brauche, ist halt wirklich Lautstärke. Also ich muss wirklich das Gefühl haben, da passiert was so.
Jo.
Und dann geht das. Also schön laute Gitarren, viel Kick, viel Snare und ein bisschen Vocals so. Und dann geht das los. Aber es ist schon ein geiles Gefühl, oben im Backstage zu sitzen oder sonst was und du hast dein Beltpack schon an und du hörst das Intro übers Ohr. Im schlimmsten Fall sagt der Mischer nochmal über Talkback ein paar Anweisungen, die du dann direkt aufs Ohr kriegst. Ist angenehm.
Ja, verstehe. Naja, ich bin noch immer noch nicht so richtig am Start damit, muss ich sagen.
Und du brauchst natürlich ein gutes System, muss man auch
auf jeden Fall
sagen.
Ich auch keinen Bock drauf. Ich sag mal so, es wäre relativ einfach umzusetzen jetzt mit Keiths Rig, weil man einfach weil ich mich da wahrscheinlich mit einstöpseln könnte irgendwie, aber ey, ich mag halt tatsächlich, wie du auch gerade sagst, ich mag Lautstärke, ich mag brutal laute Kick und Snare auf meinen Wedges irgendwie, Samples.
Ich sag dir aber eins, Simon, wenn du es einmal gemacht hast und das ist gut gemacht, dann verspreche ich dir, in die Hand gehst du nicht zurück. Weil das, was du alles gerade beschrieben hast, kannst du natürlich auch perfekt durch gut klingende Kopfhörer haben, dass da wirklich dir der Kopf wegfliegt. So, das ist auch geil. So,
ja, ja.
Ne? So, dass, wenn du die Dinger voll aufreißt, so, das ist schon, Ja, Laberababer. Genau. Und ich kenne, by the way, ich kenne auch viele so, wir haben jetzt mit den Kumpels von Bölzer gerade wieder gespielt, die machen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, so eine Mischkalkulation. Die haben was auf den Ohren, aber die haben trotzdem auch noch die Wedges um sich herum, um eben diese Lautstärke zu besorgen, aber halt eben die In-Ears, um sich so ein bisschen besser recht zu finden. So.
Ja, auch interessant.
Laberababer, machen wir eine ganze Folge zu mal. Weiter geht's.
Ja, Lars Christ schreibt Prost. Und that's it.
Lars Christ. Last Christmas I gave you my heart, Alter. Ja, Prost zurück. Und war das auch der Last Spender für heute?
Nein, einer kommt noch. Und zwar Sebastian Isslinger. Buongiorno, ihr Halunken. Ja, moingiorno auch dir. An Bayern paar Kröten, damit ihr euch mal schön den Gesichtsverstärker auf 11 drehen könnt.
Vielleicht der Gewinner heute.
Oh, ich würde sagen,
obwohl,
ja.
Den Edgar auf die Orgel heizen gefilmt.
Ach so, den Riemen auf die Orgel schmeißen, ja. Das ist auch nicht schlecht, auch ja.
Ach Mensch, das ist es.
Genau. Ihr hattet mal gefragt, warum es das Genre Depressive Suicide es gar nicht gibt und ich finde es super lustig, sich sowas vorzustellen. Pagan Eurodance zum Beispiel wäre auch was. Wenn der Wenger-Bus nach Valhalla anstatt nach Ibiza fährt.
Das ist natürlich wunderbar. Alter, wir wissen alle, ich werde nach Valhalla gehen, weil ich halt einfach immer ein sehr tapferer Viking-Krieger war. So.
Why?
Aber wenn es nach mir geht.
Viking.
Viking. Ist natürlich, für mich sieht Valhalla natürlich nicht so aus, um da dann halt mit irgendwelchen Göttern und anderen gefallenen Warriors zu sitzen, sondern ich möchte nach Valhalla, damit ich sagen kann, ich bin in Valhalla, weil ich es halt einfach als Wikinger mäßig verdient habe. Mhm. Aber ich möchte schon mehr, dass das ist wie im Wenger-Bus.
Ja, verstehe.
Also da bin ich ehrlich. Das ist mehr mein Ding.
Viking heißt es übrigens.
Viking. Viking?
Das ist eine gute Frage. Liebe Grüße an die Bocky-Brigade aus der vorletzten Folge von der Dampfriemen-Division. Möge euer Senf immer cremig und angenehm scharf sein. Alter, ey.
Oh, wir haben hier was Großes geschaffen. Wenn wir morgen sterben und nach Valhalla aufsteigen, Simon, dann haben wir was hinterlassen. Scheiß auf unsere Bands.
Ja, auf jeden
aber
Fall.
Das hier ist wirklich gut.
Ja, das ist
es
unser
ist was
Erbe.
Großes. Kommt ins Camp, Leute. Seid Teil der großen Bewegung.
Gear of the Dark, Weltkulturerbe.
Auf jeden Fall, Welt-Senf-Erbe.
Ja.
Ansonsten, wie ist es denn bei dir equipmentmäßig? Du hast alles im Rack fertig gepackt, nimmst es mit auf deine Tour?
Ja, ich habe meinen Rack kleiner gemacht. Normalerweise habe ich einen 6-Höheneinheiten-Rack mit einem Power-Conditioner, Wireless-System, Camper, einem nicht-powered Camper sozusagen und einer Endstufe von Matrix.
Und Senffach.
Und natürlich das Senftubenfach, ist klar. Allerdings wäre das viel zu groß für die Tour und ich habe mir das gleiche in kleiner und schmaler Ausführung mit 4 Einheiten geholt und mir von Keith einen Powered Camper ausgeliehen und jetzt ist nur mein Wireless-System und der Powered Camper in so einem 4-Einheiten-Rack, was auch eine vernünftige Größe hat. Das ist dann auch schon mein Live-Rig und wir spielen durch Orange PPC 412er auf der Tour, die schön fett klingen.
Der Grund nämlich, warum ich frage, ist, dass ich mir nämlich auch gerade in jüngster Zeit, also ja, schon jetzt so 2 Monate her, als wir auf die Südamerika-Tour gefahren sind, auch ein Fly-In-Rig für die Fly-In-Shows, wo man halt eben nicht all seinen ganzen Kram mitbringen kann, zusammengestellt habe. Und es basiert auf, also ich weiß nicht, also es wäre vielleicht ein halbes Jahr her, du erinnerst dich vielleicht, wir haben hier mal von Blackstar so ein Desktop-Amp besprochen, den wir beide total super fahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Modell hieß, aber wir waren beide sehr angetan. Weißt du es noch, Simon?
Ja, Amped One hieß das Ding.
Ah, Amped One, ganz genau. Nee, ich glaube, wir hatten sogar den M3 oder den M2 oder irgendwie sowas.
Ich glaube, wir hatten den M2, genau. Und der M1 wäre die kleinere Version gewesen.
Und es gibt jetzt, glaube ich, auch einen M3, der noch halt voller ist, bla, Sülz, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das Thema hatten wir schon ausreichend abgedeckt. Aber es hat so ein bisschen meine Liebe entfacht, was so möglich ist mit so kleinen Verstärkern. Der hatte damals ja auch schon 100 Watt.
Mhm.
Und den konnte man so zurechtdrehen, dass der wirklich an der 412er einfach klingt wie ein geiler, aufgerissener Marshall. Und das hat mich ziemlich umgehauen. Und ich bin nie so ganz damit warm geworden. Also das Teil klang fantastisch, aber es hatte sehr, sehr viel Einstellungsmöglichkeiten und man konnte dann so die eine Röhrensimulation wählen, verschiedene Endstufenröhren und es hatte einen Hall und das brauche ich alles nicht und so. Und dementsprechend ging meine Suche weiter, weil die Idee war so ein bisschen geboren, ey, bevor ich bei Fly-In-Shows auf dem Tech-Rider schreibe, ich möchte die und die Amps und dann kriege ich immer eine Variante davon geliefert, die 1000 Jahre nicht gewartet wurde und vielleicht auch mal scheiße klingt. Jeder, die das öfters mal macht, irgendwie um die Welt zu fliegen, in der Hoffnung, dass da ein guter Amp steht, ist um den Kummer, weiß um diesen Kummer. Und dann habe ich mit unserem guten Freund Stefan vom Sound Service gesprochen und der meinte so, ey, wenn du wirklich was brauchst, was total simpel ist, habe ich hier ein Produkt für dich. Das ist von einer italienischen Firma, die Baroni heißt. Er wird vertrieben von Foxgear und das Ding heißt AFK 150. Das Ding ist noch kleiner, wenn ich mich nicht... Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist so 30 Zentimeter breit oder so. So 15 Zentimeter tief in etwa. Also wirklich klein. Und das ist ein 150 Watt Solid State Amplifier mit einer Röhrenvorstufe. Und es wurde relativ großmäulig versprochen, dass das Ding halt gemodelt ist nach einem... Also es hat auch zwei Kanäle, einen Clean-Kanal nach so einem Blackface-Twin-mäßigen Sound, so Fender. Und der Drive-Channel nach einem aufgerissenen 800er. Eigentlich, um genau zu sein, von derselben Firma basiert auf so einem Pedal, was Gurus Double-Decker MK2 Preamp, also ein Preamp-Pedal. Und dann habe ich das Ding geschickt gekriegt. Ist der absolute Wahnsinn. Weniger kann ich nicht sagen. Und weil ich ja ein Stereo-Setup spiele, habe ich mir direkt zwei rausgelassen, um sie halt eben als Stereo-Setup hinzubauen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr geil, das Ding. Ich hatte sie das erste Mal mit auf Tour in Südamerika und in den USA und es hat enorm gut funktioniert. Und ich würde behaupten, dass in einer Live-Situation, sie sind enorm pedalfreundlich, was für mich natürlich total wichtig ist, so damit steht und fällt das Ganze. Ich würde behaupten, sie klingen 90% so gut wie meine Vollröhren-Petersburg-Top-Teile. Also ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass in einem Live-Setup keiner den Unterschied feststellen wird. Und die Dinger wiegen, glaube ich, 1 Kilo pro Stück.
Alter.
150 Watt an 4 Ohm, 75 Watt an 8 Ohm und 40 Watt an einer 16 Ohm Box. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich laut. Selbst für Solid State. Und ich benutze dementsprechend natürlich sowieso nur den JCM 800 Channel, also den aufgerissenen Crunch-Channel quasi und pack da meine Pedals vor. Und das ist schon geil, dass wenn man, egal wo man hinkommt, jeden Abend weiß, ich habe die auf so ein kleines Pedalboard geschraubt, dass man weiß, okay, man hat jeden Abend denselben Sound. Und das ist für eine Fly-In-Show ein ganz, ganz extremer Luxus, wo ich dich immer wegen deinem Camper beneidet habe.
Ja, auf jeden.
Dementsprechend, also die Teile habe ich mir dann, wie gesagt, um Simon Sprech zu verwenden, rausgelassen. AFK 150. Und habe sie auch schon tatsächlich einmal im Studio benutzt für einen Overdub. Und es nennt sich so ein bisschen so Desktop-Amp. Die kommen dann halt auch so mit so einer schönen Holzverkleidung und so. Die kannst du dir auf deinen Desktop stellen. Und das Ding hat auch ein Line-Out mit einer Boxensimulation. Die Boxensimulation beruht auf einem SM57, einem Vintage 30. Absolut brauchbar für Skizzen und eventuelle Overdubs. Ich persönlich benutze ja mittlerweile, und das müssen wir auch noch mal in einer anderen Tech-Gear-Nerd-Folge besprechen, der ein oder dem anderen dürfte in letzter Zeit aufgefallen sein, dass vor Hannos Manta Setup gar keine Mikrofone mehr stehen. Das ist der Grund, warum ich in jüngster Zeit, beziehungsweise der Grund dafür ist, dass ich in jüngster Zeit zu Impulse Responses geswitcht bin, um mir den ganzen Mikrofon-Hassel zu ersparen. Und das funktioniert auch, weil ich halt diese Baronis bekommen habe, diese AFK-Dinger, weil ich in Zukunft halt möchte, dass bei Fly-In-Shows ich exakt mein Mikrofon- und Boxensound durch die Impulse-Responses in meinem IR-Loader abgedeckt habe und diese Travel-Amps, diese Fly für die Fly-In-Shows, dass ich halt wirklich alles immer exakt gleich habe und das Original im Handgepäck im Flieger mitnehmen kann. Und dafür sind die Teile super. Ich glaube, der Straßenpreis liegt so bei 500-600 Euro. Für mich absolut der Fund des Jahres, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, muss ich behaupten. Also die Vertriebsfirma heißt Foxgear. Und die Firma ist eine italienische Firma, Baroni nennt sich das.
Ja, klingt natürlich geil, muss ich sagen. Ich habe, ich genieße ja die Vorzüge glücklicherweise schon lange, dank des Campers irgendwie. Aber ja, der moderne Hanno, hier kommt er jetzt mit seinen Impulse Responses, ey.
Genau, muss ich aber auch sagen, so die Impulse Responses sind natürlich in dem Ding nicht drin, sondern die sind nochmal extra. Aber diese Amps selber, es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie an so einer 4-Ohm-Box, wie laut die Teile sind. So, das ist schon echt, und das, ey, du kannst es dir nicht vorstellen, das ist wirklich, ja, wirklich wie so 30 Zentimeter breit oder so, das Ding. Und also die passen auch wirklich auf das normale Paddleboard drauf. So. Und ich würde die Dinger, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort. Also ich habe sie auf etlichen Konzerten jetzt halt auch schon live gespielt, auch in New York. Da standen halt die tollsten JCM 800er drum und ich habe die überhaupt nicht angeschlossen. Einfach, weil ich wusste, ey, ich habe da mein Setup drin, das ist extrem wenig Knöpfe, das Ding klingt genau, wie es klingen soll und fertig ist. Also das ist schon extrem geil, dass man sie halt wirklich überall dabei haben kann. Und halt eben wie so leicht, dass du sie halt in so einem Soft-Pedalboard-Bag mit ins Handgepäck nehmen kannst. So.
Ja, das ist natürlich cool. Ich habe noch so einen anderen Lunchbox-Amp von Rev, diesen D20, das ist so mein Pedal-Plattform-Amp, der hat den IR-Loader direkt schon eingebaut. Und zwar ist es dann nicht so ein vorgefertigter IR, nur einer oder dass du kannst halt jeglichen IR, den du willst, da reinladen. Das ist, finde ich, natürlich auch noch ziemlich praktisch.
Muss man auch nochmal einen Unterschied machen bei dem Baroni, über den ich gerade spreche? Das ist keine IR, sondern es ist eine Boxensimulation. Es ist analog, so wie man das halt auch von Palmer Boxen, von der Hughes und Kettner Red Box und so kennt. Das ist in dem Sinne keine IR. Aber für mich, ich bin diesen Schritt mit den IRs gegangen. Ich benutze die von York Audio, kann ich ja hier sagen, weil die halt einfach unfassbar klingen, die Teile. So, das ist so krass. Und wir haben das mit unserem Mischer lange hin und her besprochen. Es ist in einem Live-Setup einfach nicht mehr zu unterscheiden für das Publikum und es erspart dir so viel, wenn du halt einfach nur noch ein DI-Signal direkt ins Pult hast, anstatt Mikrofon, Preamp, Kabel, dies, das, so, ne?
Ich glaube, ganz ehrlich, ich persönlich, der ja wie gesagt schon lange solche Technologien auch live spielt irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass es nur Vorteile birgt. Diese Nuancen, Unterschiede zwischen IR oder abmikrofonierter Box hört eh keiner, nicht in einem Live-Kontext. B, ist es sogar so, dass die Signale einfach noch cleaner und direkter sind sozusagen. Es ist halt egal, was da passiert auf der Bühne irgendwie. Dein Signal kommt halt knallhart aus der PA, super konstant so. Und ich finde, dass das ein Vorteil war. Und selbst seit meinem ersten Line 6 Amp irgendwie habe ich diesen, ich bin ja da schon auch rausgegangen aus dem XLR-Output direkt ins Pult. Und da war auch eine Boxensimulation halt drauf. Und das klang halt auch jeden Abend geil. Sobald Linecheck war und meine Gitarre aus meinen Wedges kam, war ich happy so, ne? Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du das so hast.
Es gibt da mittlerweile halt auch einfach so krasse Quantensprünge so. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, Stichwort zum Beispiel Universal Audio Aux. Kennst du das Teil?
Ja, kenne ich, ja.
So, ich habe das neulich im Studio gehört, da fällt dir halt alles aus dem Gesicht. Das ist viel zu krass. Also ich glaube, für mich wird es das in Zukunft noch viel, viel, viel mehr geben, dass auch gerade so in so Richtung Overdubs und so. Was soll ich denn machen, wenn das halt einfach mindestens so geil klingt wie eine mikrofonierte Box, wenn nicht teilweise noch besser? So, es ist schon fucking scary so. Und das Gute ist, ich habe ja jetzt bei Manta kein digitales Setup in dem Sinne, sondern es ist ja alles genau wie vor. Meine Boxen ballern ja immer noch, die sind ja auch alle an für mich als Monitor auf der Bühne. Es sind immer noch meine analogen Amps und so weiter. Nur ich kann mir diese ganzen Mikrofonscheiße, gegen die renne ich dann dagegen, schmeiß sie um, sie sind kaputt, sie werden geklaut. Waren ja auch arschteure Teile. Wir haben ja sonst immer so 421 und 441 von Sennheiser dabei, die kosten richtig, richtig Asche, die Dinger so, ne? Und so ein Heil 3PR30 oder wie das heißt, so, kostet sehr viel Geld. Es ist schon geil, dass man sich nicht mehr den Kopf machen muss. So. Und wie gesagt, also Empfehlung geht raus. Baroni AFK 150, ballert wie Sau das Ding. Also wenn ihr einen konstanten Amp wollt, der jeden Abend gleich klingt, den ihr mitnehmen könnt oder euch aufs Pedalboard schrauben könnt, die Suche ist zu Ende.
Ja, ich muss den vielleicht mal testen mit meinem Sun Cabinet. Ich bin immer so ein bisschen, da das 4 Ohm ist, nur 4 Ohm, bin ich so ein bisschen limitiert. Mein Omega Amp hat ein Wahlschalter, wo ich zwischen 4, 8 und 16 wechseln kann, aber ja, so ein Pedal-Plattform-Amp mit 4 Ohm gefällt mir gut, die Idee.
Also wie gesagt, er läuft auch auf 8 und 16, ne? Nur so, also halt mit weniger Watt.
Ja, ja.
Und let's face it, auf 8 Ohm 75 Watt, das ist immer noch schweinelaut.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich betreibe eine meiner Boxen normalerweise mit 8 Ohm und die andere habe ich extra für den Baroni auf 4 Ohm steady umgelötet. Die war immer auf 16 Ohm und jetzt fahre ich die mal auf 4 Ohm. Wow, Tech Talk könnte ich jetzt wieder so weitermachen, ne? Habe ich am Wochenende auch viel gemacht. Ich verliere mich immer gerne drin.
Ja, ich bin auch momentan dafür zu begeistern. Ne? Es gibt immer so Phasen, wo man irgendwie keinen richtigen Bock drauf hat und dann kommt wieder so eine Phase, wo es eigentlich um nichts anderes geht und wo man so ein neues Rabbit Hole aufmacht, was total spannend ist irgendwie. Ich stecke auch momentan tief bis zum Hals drin, ehrlich gesagt. Werd eventuell auch, ich habe ja hier noch so einen Pedalprototypen, an dem ich gerade arbeite, kann ich jetzt noch nicht viel mehr Details zu sagen, außer dass es ein Distortion-Pedal ist mit einem 5-Band-Fader-EQ, nehme ich vielleicht mit noch auf die Tour, einfach um das Ding immer mal hier und da auch auszuprobieren und ein bisschen Spaß damit zu haben.
Stichwort Rabbit Hole. Wir wollen uns heute endlich nach 50 Minuten oder so, nee, nach einer Dreiviertelstunde endlich auch mal einem Thema widmen, was ich glaube, Simon, it's fair to say, wenn wir sagen würden, dass wir das seit, na, vielleicht fast Tag 1 unseres Podcasts eigentlich schon mit uns rumschleppen. Ja. Es gibt immer so einen riesigen Themenkatalog, es gibt viele Themen. By the way, werdet nicht müde, auch immer Themenvorschläge mal rauszuhauen. Wir freuen uns darüber, auch wenn wir nicht immer alles sofort bearbeiten können, aber es ist immer gut.
Nach diesem Thema hier wurde auf jeden Fall auch mehrfach schon gefragt, muss man natürlich ganz klar sagen.
Unbedingt, es ist natürlich nicht so, als wäre uns das nicht natürlich selber aufgefallen, weil für Songwriter, die wir nun mal sind, liegt es auf der Hand. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was eigentlich der Counterpart zur Musik ist. Wir reden ständig über Musik und Gitarre spielen oder sonst was. Heute geht es endlich ums Texte schreiben.
Genau so sieht es aus. Wir sprechen über Texte von Bands, die wir geil finden, was für Texte uns berühren, was für einen Stellenwert Texte für uns als Fans und Musiker haben.
Als Songwriter auch vor allem so, ne? Das ist, wie gesagt, also für viele Leute werden Texte natürlich immer etwas stiefmütterlich behandelt. Darüber werden wir auch heute drüber reden, ob es uns das auch so geht oder in welcher Situation uns das so geht. Allerdings kann ich so viel sagen, Simon, und das ist mein Einstieg in diese Sendung. Ich habe mich mit Musik beschäftigt, gestern, aber auch insbesondere heute Morgen, bevor wir jetzt auf Record gedrückt haben. Und ich habe wahrhaftig heute Morgen schon dicke Tränen in mein Müsli geweint. Oha. Weil ich bin so ein Weintyp. Ich weine ja sehr gern und ich glaube fest an die reinigende Kraft der Tränen. So, für mich ist die Katharsis sehr, sehr wichtig. Ich weiß, du weinst nur, wenn Hunde im Fernsehen sterben. Ich weine eigentlich zu allen Gegebenheiten. Na, wenn der Senf alle ist, wenn das Bier alle ist. So, wenn ich Leute scheiße finde oder geil finde. So, Ich habe mich ja mit Musik, die ich lange nicht gehört habe, weil ich teilweise sie auch immer nur in ganz bestimmten Situationen mir geben kann, weil ich sonst halt einfach so Laberababer. Mir ist halt einfach auch insbesondere in der Vorbereitung auf diese Folge wieder aufgefallen, dass es für mich nichts, aber auch gar nichts gibt, was ich so sehr liebe wie Musik. Und da gehören die Texte natürlich zu. Und die allgemeine Frage, wie wichtig sind euch die Texte oder sind uns die Texte im Songwriting, ist damit eigentlich für mich zumindest schon beantwortet. Aber es gibt Haken und Ausnahmen. Und für mich ist die erste wichtigste Frage, Simon, die ich dir eigentlich gerne stellen würde, was ist eigentlich, wenn es um so Musik geht oder Popularmusik oder sonst war? Was ist die Frage ist so ein bisschen Huhn oder Ei. Was war zuerst da? Gab es erst Musik, um die Leute zu unterhalten, oder gab es eigentlich eher die Texte und man hat nach einem guten Transportmittel für selbige gesucht?
Du stellst mir die Frage, wie Musik erfunden wurde.
Ja, wer sollte es beantworten, wenn nicht du?
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir tatsächlich auch schon jugendlichen Leichtsinn manchmal gestellt habe. Allerdings, ja, es ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich denke fast, dass man von der Sprache des Vortrages, sagen wir mal von Poesie, irgendwann dazu kam, es vor sich hin zu trällern. Ja, es ist wahrscheinlich, hat sich zum Gesang entwickelt und irgendwann hat man versucht, zu diesem Gesang eine richtige musikalische Untermalung zu erfinden. Ja,
und vor allen Dingen ist in eine Form zu pressen, die immer wieder reproduzierbar war. Quasi der moderne Song war geboren. Stichwort Minnegesang. Ich habe so ein bisschen die These, dass das, was wir heute als Musik kennen und genießen, so ein bisschen aus diesem Minnegesang kommt. So, was weiß ich, der Bade trägt zur Belustigung, aber auch um dem König zu zeigen, was ist gerade Neues los auf dem Hof, wurden halt einfach Songs gesungen, um dem König zu sagen, man sagt ja auch, Musik ist die Zeitung der Armen.
Eieiei, da hat er aber tief in der Kiste gekramt, ey.
Ja, also weil ich mir die Frage natürlich für jemanden, der Happy Birthday geschrieben hat und den Reißverschluss erfunden hat, ist diese Frage für mich natürlich nicht weit hergeholt. Wer hat die Musik erfunden?
Ach so, ich dachte, das wäre Happy Birthday und die Atombombe, aber gut.
Auf jeden Fall. Ich habe auch den springenden Ball erfunden, der unter Karaoke-Lyrics langläuft, damit man weiß, wo ich bin. Und die Krawatte, wo das Klavier drauf ist, die Klaviaturkrawatte, die habe ich auch erfunden.
Diesen Klass, aber nur zum Anstecken, oder?
Sicher, jetzt kann ich als glücklicher, zufriedener Mann sterben.
Und natürlich mit dem Weltkulturerbe Gear of the Dark, darf man nicht vergessen, ja. Ja, verstehe.
Also Simon, wie wichtig sind die Lyrics für dich? Für dich als Fan, als auch als Songwriter. Also was, du wirst dir ja im Vorfeld dieser Folge auch viele Gedanken gemacht haben. Was ist so ein bisschen,
also ich,
zu welchen Einsichten bist du gekommen?
Ich sag mal so, ich bin ja vor allem Musiker geworden, weil ich Fan bin, ne, das muss man natürlich sagen. Und ich betrachte oft in erster Linie, wenn es um Musik geht, ja, ist vielleicht, nee, so richtig fair ist es wahrscheinlich nicht. Ich denke über mich immer erst als Fan und dann später als Musiker. Aber wahrscheinlich kann man sich gar nicht so davon trennen, dass man als Musiker auch Musik ein bisschen anders hört irgendwie und auf andere Sachen achtet. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mich outen, für mich haben Texte eigentlich immer an zweiter Stelle gestanden. Für mich sind Texte nur dann wichtig gewesen, als Hörer, als Fan, wenn mich die Musik, der instrumentale Part auch wirklich schon berührt hat, emotional. Und das ist halt echt so ein Punkt. Es gibt Musik, die ich richtig geil finde, die mich jetzt aber nicht auf so einem deepen Level erreicht, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so, Alter, geht hier jetzt gerade right in the fields quasi, sondern es ist einfach nur geile Mucke, dann bin ich nicht immer verlockt, mir die Lyrics anzusehen. So. Und wenn, und ja, und bei Musik, die mir unter die Haut geht, so, da quasi genau, da würde ich dann oder da gucke ich dann schon auch mal in die Texte rein oder ich sag mal, Musik, die einem unter die Haut geht, ist ja meistens auch jetzt nicht der extremste Metal oder was auch immer. Das heißt, da sind die Lyrics ja auch meistens ein bisschen audibler so, ne? Und dann verschwimmt es natürlich schon alles ein bisschen mehr zu so einer Masse. Aber ja, also das kann ich eigentlich sagen. Musik, die mir unter die Haut geht, ist die einzige, bei der ich wirklich so richtig aktiv mir auch die Lyrics mal reinziehe.
Bei mir ist das komplett unterschiedlich und ich kann eigentlich von mir behaupten, dass für mich die Lyrics nicht immer an zweiter Stelle standen, sondern in ganz vielen Belangen und Teilen meines Lebens eher an erster Stelle. Aber, und das ist das dicke Aber, in Vorbereitung auf diese Sendung musste ich feststellen, dass ich einen riesigen Unterschied mache zwischen deutschsprachiger Musik und englischsprachiger Musik. Und das ist für mich persönlich in Vorbereitung, in den Recherchen, möchte ich sagen, für mich halt eigentlich so ein bisschen die Messlatte und die Schablone geworden für alles, worüber ich heute rede. So, ist es Deutsch oder Englisch? Weil beide Sprachen spielen für uns natürlich aus verschiedenen Gründen eine große Rolle. Einfach natürlich als Fan von Popmusik, als aber natürlich auch in den Ländern, in denen wir leben. So. Und für mich hat das ganz viel mit meiner musikalischen Sozialisation zu tun. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich eine Band namens AC/DC sehr, sehr gut finde und die auch schon sehr, sehr früh in meinem Leben entdecken durfte. Und da muss ich natürlich sagen, ging es nur um Mucke. Unzählige Flohmarktkassetten von meinem Dad und ich habe sie alle durchgehört, bis ich bei AC/DC angelangt bin und alles andere war auf einmal Schrott. So, und die Messlatte war gesetzt. Das ist bis heute so und ich muss auch behaupten, dass selbst bei AC/DC ich mich nicht sonderlich um die Texte kümmere und ich weiß, dass die natürlich auch manchmal borderline cringe sind und da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Dass es vielleicht ganz gut ist, dass man die Texte nicht immer versteht, aber ich bin nun mal halt auch aufgewachsen mit Bands wie den Toten Hosen, die Ärzte, wie so viele Kids aus unserer Generation.
Ja.
Dann so Deutschpunk und so Sachen. Und dann gibt es jetzt nur mal beispielhaft, dann gibt es halt so Songs wie, du kennst sie natürlich auch auf der wunderbaren Live-Platte, so auch auf einer Studioplatte, so Wort zum Sonntag zum Beispiel von den Toten Hosen. Das ist für mich ein Text, den ich extrem doll liebe und wo ich auch mit 11 Jahren schon sagen konnte, Alter, das gibt mir total was, das bewegt mich. Ich weiß nicht, ich verstehe noch nicht, warum. Aber das bewegt ganz, ganz, ganz viel in mir und da habe ich sehr schnell verstanden, dass für mich in vielen Momenten, gerade wenn es um deutschsprachige Musik geht, für mich mit der Musik eigentlich nur die richtige Untermalung beziehungsweise richtige Stimmungslage oder der richtige Ton gefunden werden muss, damit die Lyrics, die Message mir noch mehr unter die Haut geht. Und somit kann ich für mich schon behaupten, dass in vielen Lebenslagen die Texte für mich absolute Top-Prio hatten.
Ja, das ist natürlich eine interessante Distinktion, ob man, also zwischen deutschen und englischen Texten, und ja, mir geht es natürlich auch so, dass ich als Jungspund, die Toten Hosen waren auch für mich eine der ersten so harten Gitarrenbands, die ich gehört habe quasi, und was du gerade beschrieben hast, kann ich gut nachfühlen. Man versteht nicht so ganz, worum es geht, aber man versteht, dass es irgendwie ernsthaft ist. Und es geht einem trotzdem so ein bisschen auch unter die Haut. Ja, man hat das Gefühl, es geht um ernsthafte Dinge, die vielleicht größer sind als der eigene Horizont oder so. Und man kann es vielleicht nicht so richtig erschaffen.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ne?
Also, aber das stimmt. Aber genau darum geht es. So, ne? Und ich kann mich erinnern, dass ich, also beziehungsweise erinnern, das ist heute so. Ich muss sagen, dass ich oft die Texte, gerade bei englischer Musik, und wir kommen ja später auch noch zu sprechen auf unsere eigenen Texte, manchmal vielleicht etwas oder, also gerade als Konsument, extrem stiefmütterlich behandelt. Mir ist das, also ich, ey, wenn du mich jetzt festlegst, ey, legst so von wegen, worüber geht der und der ZZ Top Song und worüber handelt der AC/DC Song oder auf der und der Metallica Platte, worum geht der eigentlich? Alter, who gives a shit? Mhm. Das ist so, kann ich dir nicht sagen, interessiert mich auch oft einfach nicht, weil ich mir die Frage wirklich noch nie gestellt habe. Und weißt du, was total interessant ist? Wir sind ja nun beide mit Amerikanerinnen, mit gebürtigen Native-Speakern verheiratet. Ich glaube, die Amis hören Musik, obwohl es in ihrer eigenen Sprache ist, auch anders. Oft frage ich im Auto Songs, die ich über alles liebe, jetzt zum Beispiel irgendein Classic-Rock-Kram. Hey Michelle, worüber geht eigentlich dieser Song? Und sie so, ja, weiß ich nicht. Ich sag so, hä? Den kennst du dein ganzes Leben und du verstehst es auch. Ja, sag, da habe ich noch nie hingehört. So, weißt du, so, ich kenne den Song in- und auswendig, ich kann teilweise mitsingen, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Und ich finde das voll krass. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die englische Sprache halt einfach sich so wunderbar als Wegwerfprodukt eignet und die deutschsprachige, also die deutsche Sprache halt einfach so ein bisschen tiefgründiger ist, ich weiß es nicht, aber ein Song, den ich über alles liebe in Deutsch, da weiß ich genau, worum es geht. Aber das ist was, was ich hier ganz oft feststelle. Kennst du das?
Interessanterweise ist meine Erfahrung damit mit Sandy anders. Die ist extrem textfixiert ich glaube, für sie definiert sich Musik wirklich in erster Linie oft über Texte. Und von daher habe ich dieses Beispiel kann ich fast gar nicht machen. Wenn Sandy einen Lieblingssong hat, dann kennt die auch die Lyrics von vorne bis hinten und kann das alles komplett mitsingen und hat das irgendwie auch erfasst. Also das ist dann, da wird es wahrscheinlich solche und solche geben, ja, würde ich fast sagen.
Also ich merke das aber viel, auch so bei Kumpels, wenn ich die Frage so, dass die Texte einfach als so selbstverständlich hingenommen werden, weil natürlich auch, und da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, die englische Sprache eignet sich natürlich für den modernen Popsong fantastisch. Es ist eine Sprache, mit der man unfassbar schön Bilder malen kann und man muss gar nicht immer wahnsinnig viele Informationen transportieren, sondern man kann halt, sie eignet sich einfach total als geiles Instrument. So, das ist auch der Grund, warum ich mit Manta zum Beispiel Englisch singe. Es ist ganz einfach, weil es mir für die Musikfarbe, die ich da anbiete, einfach leichter fällt. So, aber gehen wir zurück zu der Kindheit. So, kannst du dich an so gewisse Steps erinnern, wo du dich das erste Mal mit Texten oder wo du das erste Mal so Texte wahrgenommen hast, wo du gedacht hast, ey, worum geht's da eigentlich? Was, egal ob das jetzt Englisch oder Deutsch ist, aber wo du gemerkt hast, okay, das ist ein integraler Bestandteil von Popmusik.
König von Deutschland wäre ein gutes Beispiel.
Gutes Beispiel. Auf den guten alten Rio komme ich auch noch zu sprechen, versprochen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das war so ein
perfektes Beispiel.
Ja, eigentlich
Mann,
schon.
Meine
ne?
Herren. Ja, also, absolut.
Der kam jetzt auch gerade so echt komplett aus dem blauen Dunst. Aber du hast Kindheit und Texte verbunden. Doch, König von Deutschland ist auf jeden Fall ein Text, der sich bei mir damals eingefräst hat. Und auch selbst als Kind hat man irgendwie verstanden, dass der Song eben keine Liebhudelei mit Deutschland ist, sozusagen. Ne? Also
es gibt auch bestimmte Worte, die gewählt werden, die man halt eben aufgrund seines aktiven Wortschatzes auch selber kennt und beherrscht und sofort versteht, selbst wenn man den Inhalt nicht genau peilt. Und das mag ich an deutscher Sprache sehr, sehr gerne, dass bestimmte Worte die Stimmung in eine ganz bestimmte Richtung lenken können, ohne dass man sofort bemerkt, worum geht es exakt inhaltlich. Ich kann mich zum Beispiel als Kind im Radio, ich bin ja zum Beispiel, wie gesagt, ich sag so, englische Sprache ist für mich halt immer so ein bisschen cringe behaftet, auch oft, weil es natürlich auch oft so, ja sehr, sehr mit so Wegwerfphrasen gearbeitet wird. Und ich muss aber trotzdem sagen, so ey, vielleicht ist es auch manchmal besser, dass ich nicht immer alles Englische verstehe oder so aktiv höre wie deutsche Texte. Ich muss aber sagen, dass ich auch einen totalen Hang zum Kitsch habe. So, also ja. ich mag die große Pose im Text, egal ob im Englischen oder Deutschen, extrem gerne. Und wenn ich mich so an so die ersten Erfahrungen als Kind erinnere, wo ich so Texte wahrgenommen habe, dann sind das halt auch so Schlagergeschichten. Und ich bin jemand, ich lehne den deutschen Schlager nicht per se ab. Und ich rede jetzt natürlich nicht über Ballermann, Saufi, Saufi, so, weißt du, sondern ich meine wirklich so Klassiker. Und da fällt mir zum Beispiel immer Juliane Werding an, der Tag, als Conny Kramer starb. Das fand ich als Kind immer so hundstraurig, diesen Song, diesen Anti-Drogen-Song von, ich glaube, von 73, wenn der im Radio kam, das Album heißt geilerweise auch In tiefer Trauer, so das nur nebenbei. Und das habe ich sofort verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass es um Drogen ging. Es wird da ja auch nicht so gesagt. So. Aber der Song geht halt gleich los mit: Wir lagen träumend im Gras, die Köpfe voller verrückter Ideen. Und dann so: Komm, lass uns auf die Reise gehen. Blablabla, der Rauch schmeckte bitter. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, worüber reden die jetzt. So, ne? Und dann peilst du erst mit den Jahren, okay, das ist so eine Absturz, so eine Abschmier-Drogengeschichte, die man leider, ich weiß nicht, wie das oft dir im Leben passiert ist, ich leider in meinem persönlichen Umkreis sehr, sehr oft noch erleben musste, wie Leute leider komplett abgeschmiert sind. Und das sind so die ersten Erinnerungen. Oder auch, du merkst, Juliane Werding, großer Fan, Stimmen im Wind. Kennst du den Song?
Nein.
Oh, Stimmen im Wind, la 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 la. Einer der besten Songs der Welt. Auch so wahnsinnig traurig. Schwarze Vögel, roter Himmel, Frau am Meer. Es ist, sieht ein Schiff im Sturm versinken, hört Menschen schreien. Sie ist nicht verlassen, nur allein. Stimmen im Wind, die sie rufen, wenn der Abend beginnt. Sei nicht traurig, Susanne, es fängt alles erst an. Und das mit so einer gestrumpten Akustikgitarre. Und ich habe bis heute nicht begriffen. Es gibt viele Verschwörungstheorien, worüber der Song genau, ich bin da sehr tief im Game. Aber ich habe als Kind sehr, sehr sofort die Richtung verstanden. Es ist halt einfach todtraurig. Und was anderes, was mir noch einfällt, ist natürlich Karat mit Der blaue Planet. Den Song halte ich für einen der besten Texte und besten Songs aller Zeiten. Und auch da kann ich mich erinnern, das ist ja so 80er, gut, der ist 82 rausgekommen. Und ist halt geschrieben in so einer totalen Angst vor dem nuklearen Holocaust halt so, ne? Vor dem, vor so auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und immer wenn ich das gehört habe, das habe ich bis heute, da stehen bei mir die Nackenhaare hoch. So, ich weiß nicht, bist du mit dem Song vertraut?
Ich kenne den Song, aber ich habe ihn bestimmt seit 20 Jahren nicht gehört.
Davon mal eben kurz musikalisch, Klammer auf, Klammer zu, die beste Bassline aller Zeiten, hört ihr mal rein, aber der Text, ich muss ihn kurz hier vorlesen. Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber, liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen? Ist halt auch so ganz klar, wo es drauf anspielt, so, ne?
Ja.
Wird dieser, und jetzt kommt die beste Line aller Zeiten in Deutschland, wird dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das letzte sein? Und das macht mich jedes Mal so unfassbar traurig. Egal. Der Song ist halt einfach der Wahnsinn. Und das habe ich so Sachen, die man als Kind gehört hat und sofort gepeilt hat, ey, hier geht's um irgendwie, wie du schon eben gesagt hast, geht um irgendwas Großes.
Ja, während du so rezensierst über all diese Dinge, ich stelle auch fest, und darüber habe ich in der Vorbereitung nicht so viel nachgedacht, aber ich stelle doch auch fest, wie viel Einfluss deutsche Texte auf einen musikaffines deutsches Kind hatten. Mir ging es, ne, weil ich denke jetzt mega auch an Sachen, die vielleicht zweifelhaft gealtet sind, wie die Prinzen oder so, aber das lief halt auch alles im Radio damals und das sind Sachen, die haben sich natürlich...
Kann jeden scheiß Prinzensong mitsingen.
Ja, genau.
Das ist mir total peinlich natürlich.
Absolut. Auch, ne? Und ich meine, klar, und dann, als man dann angefangen hat, mehr Gitarrenmusik zu hören, die Toten Hosen, die Ärzte und so weiter und so fort, das alles hat natürlich einem einen einfacheren Zugang ermöglicht, wenn man, also gerade als Jungspund so, wenn man die Texte auch erfassen konnte zumindest, ja, also wie, wie wir schon gesagt haben, man hat es vielleicht nicht alles kapiert oder man hat den Kontext nicht kapiert, man konnte aber es überhaupt verstehen, was gesagt wird und man konnte vielleicht ein bisschen erfassen, geht es hier um was Glückliches, um was Trauriges, geht es um was Dramatisches, so, das hat man schon mitgeschnitten und es hat einen wahrscheinlich, ja, doch, also wie du auch beschrieben hast, wie du dich als Kind sozusagen, wie dich Sachen traurig gemacht haben sozusagen, obwohl du nicht wusstest, worum es geht, daran kann ich mich schon auch erinnern, sehr, ja.
Genau, es ist ein extrem krasses Gefühl, wenn dir ein Song als Kind oder als junger Mensch einfach wegen den Lyrics, die du nicht gänzlich verstehst, trotzdem so die Kehle zuschnürst und denkst, hier ist irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung.
Mhm.
So, ne, und das ist ein Gefühl, was ich bis heute bewundere und ich mir manchmal auch nur in homöopathischen Dosen geben kann, weil ich kann mich mit Musik, die ich über alles liebe, aber die natürlich auch oft traurig oder sehr intensiv ist, von den Lyrics her in wirklich ungeahnte Abgründe reißen manchmal. So, ne? Also wir haben da mal drüber gesprochen, so dass das musikalische Pendant, wo es mir gar nicht so um die Texte geht, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, das geht dir ganz genauso, sind so Portishead-Momente. So, weißt du, wo ich auch, Alter, da öffnet sich wie so eine Falltür, Alter, so, oder Mazzy Star oder solche Geschichten. Das ist dann so das Gegenteil, wo so gewisse Tonfolgen einfach ich auch so, du so unterbewusst sofort verstehst, Alter, Vater, hier geht's jetzt ganz, ganz nach unten.
Ich habe vor anderthalb Wochen eine Band gesehen namens Holy Fawn hier in Portland, und das ist so eine Band, bei der geht es mir so. Die hat mir mein Kumpel Miller, bei dem ich jetzt am Wochenende dann bin, hat er mal so zum Abendessen angemacht, als ich bei ihm vor 2 Jahren abgehangen habe für ein Wochenende. Und ich dachte gleich so, oh, ist ja geil, so, ne? Fing gut an, die Platte, und dann habe ich die Scheibe, meinen restlichen Deutschlandaufenthalt, hoch und runter gehört, auf Kopfhörern beim durch Berlin gehen und so weiter und so fort. Und ich verbinde damit extrem viel, ja, so ein komisches Heimwehgefühl, so eine Melancholie, weil die Musik extrem melancholisch ist und so weiter und so fort. Und da gibt es einen Song auf der Platte namens Death Spells, der heißt Seer, und das ist so rein musikalisch betrachtet so ein sehr, sehr, sehr deprimierend oder also ultra, der Hund bellt, melancholisch klingender Song. Den haben die live als letztes gespielt, und da muss ich sagen, habe ich so einen richtigen, so einen Schmetterlinge im Bauch, Adrenalinstoß bekommen, als die angefangen haben, so die ersten Noten zu spielen. Also ich kann dieses Gefühl auf jeden Fall nachempfinden. Krasse Scheiße manchmal auf jeden Fall, was Mucke so mit einem anstellen kann.
Genau, und um das noch weiter einzugrenzen, kannst du dich erinnern, als du dich denn, jetzt gehen wir mal so nach dieses Kindesalter, wo du gesagt hast, so okay, jetzt nicht nur nehme ich die Texte wahr, verstehe, was sie bedeuten, sondern räume denen halt auch für mich selber eine gewisse Bedeutung und Relevanz ein, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Hast du da Beispiele, wo du dich dran erinnern kannst, so okay, die erzählen meine Geschichte oder das ist für mich wichtig oder das ist irgendwie, wenn auch nur, weil es sich geil anhört, irgendwie für mich irgendwie das neue Ding?
Also so richtig angefangen mit Texten, mich auseinanderzusetzen also so richtig aktiv wahrzunehmen und so ein bisschen mehr einen Fokus drauf zu legen, habe ich erst, als ich würde sagen, so frühe 20er, als ich auch angefangen habe, viel in der Hardcore-Szene unterwegs zu sein. Und das ist ja nun mal auch eine Szene, die sich extrem ernst nimmt und die dann auch ihre,
ach was,
ja, auch ihre teilweise nicht sonderlich guten Texte extrem ernst nimmt. Es war aber trotzdem so ein bisschen so, es gehörte irgendwie mit zum guten Ton, sage ich jetzt einfach mal, sich mit den Texten auch ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe aber schnell gemerkt, ne, es gab damals auch gerade Mitte der 2000er gab es so eine Posi-Hardcore-Welle, fand ich ätzend. Also alles, was aus der Richtung kam, fand ich total zum Kotzen. Und ich muss gestehen, ich tendiere immer zu, und das war damals schon so und das ist auch bis heute so bis zum gewissen Grad, ich tendiere eigentlich immer zu negativen oder irgendwie deprimierten Texten. Nicht, weil ich jetzt unbedingt so, also besonders heute, nicht, weil ich so ein negativer oder depressiver Mensch bin, aber ich glaube, dass das für mich ein gutes Ventil ist, und da kommen wir noch zu, als Musiker und Texteschreiber sozusagen, weil das für mich ein gutes Ventil ist, um vielleicht auch unterbewusster negative oder deprimierende Gedankengänge irgendwie abzuarbeiten, ja, und an der Oberfläche bin ich kein negativer Mensch so, aber ja, irgendwie, ich bin immer von negativen, teilweise auch zynischen Texten total angezogen, wenn sie gut gemacht sind. Und Zynismus ist eigentlich, finde ich, die ätzendste Charaktereigenschaft, die ein Mensch haben kann. Aber ein geiler, richtig on-point, asozial zynischer Text hingegen, den ich dann nicht 100% ernst nehme, ja, das ist ja keine Lebensanleitung für mich, aber das kann zum Beispiel total effektiv für mich sein.
Also ihr merkt, wenn Simon jetzt in Deutschland ist und ihr solltet ihn zufällig auf der Straße treffen oder so, nehmt ihn einfach mal in den Arm.
Ah ja, ja, ja.
Aber Spaß beiseite. Ich weiß genau, was du beschreibst. Also, und für mich ist es, ich habe das bei Filmen nicht so, das gebe ich mir und kann ich mir nicht so gut geben und im realen Leben schon mal gar nicht. Ich weiß nicht, warum das bei Musik so wunderbar, für nicht nur für dich und mich, sondern für ganz viele Menschen ist, dass man sich bewusst damit manchmal wehtut, wenn man zum Beispiel Liebeskummer hat oder so, dass man sich ganz bewusst ja so Songs anhört, die einem dann nochmal extra in so eine Downward Spiral bewegen oder so. Und das habe ich sehr früh verstanden, dass diese unglaubliche Macht des geschriebenen Wortes gemischt mit einer gewissen Melodie, was das für eine unfassbare Kraft auf mich hat. Und das habe ich mir wirklich bis zur absoluten Verbrutzelung gegeben manchmal in schlimmen Momenten, dass ich mir Songs einfach wirklich, also ich bin so ein Typ, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, also ich übertreibe jetzt nicht, kann Song 50 Mal nacheinander hören. So, ne? Ich weiß nicht, so das ist echt so krass. Und ich kann mich erinnern, dass das bei mir so losging, vielleicht so mit so 10, 11, wie gesagt, so die Toten Hosen, Wort zum Sonntag, da habe ich das erste Mal kapiert, so die Stimme des Sängers ändert sich auch. Hier geht es nicht jetzt so um Party und Saufen oder Aggression, sondern ich habe sofort verstanden, jemand sinniert darüber, was kommt morgen, so, weißt du, so. Ja. Und das habe ich, glaube ich, das war das erste Mal, dass ich so richtig gepeilt habe, okay, hier geht's um irgendwas, so, und Ärzte. Dann natürlich so Deutschpunk, das hatte natürlich dann immer totalen Inhalt, höchstgradig politisch motiviert und konnotiert, so, da hast du dann auch sofort natürlich begriffen, so, ey, scheiß Staat, scheiß Vaterland, scheiß dies, scheiß das. Das hast du dann verstanden, und ich kann mich erinnern, so mit 14 habe ich dann das erste Mal einen Live-Mitschnitt von Bizarre 1996 gesehen, und da habe ich einen Live-Mitschnitt von einer total dilettantischen, mir komplett unbekannten Band gesehen, und das war Tokotronic, die es ja da auch erst irgendwie 2-3 Jahre gab. Und ich habe sofort kapiert, so, okay, das ist was ganz Besonderes. Das muss man nicht mögen, und es ist für mich auch vollkommen okay, wenn man nicht auf die Mucke steht, aber die Art und Weise, wie die getextet haben, da habe ich so verstanden, Alter, mad Respect, so, dass die sich so nackig und angreifbar machen. Gar nicht mal, weil die Lyrics so wahnsinnig tief, aber dann doch sehr, sehr, sehr persönlich waren. Und dann vorgetragen mit so einem total schredderigen, schrottigen Sound, so. Also die Band hat sich für mich so komplett nackt gemacht. So eine Antipose, eine sehr große Pose, aber eine Antipose, das hat mir extrem imponiert. Und ich weiß noch, dass ich das auch gedacht habe, so, Alter, da singt jemand über etwas, was ihm extrem viel bedeutet. Also das habe ich schon verstanden so. Und dann natürlich, du hast es eben erwähnt, König von Deutschland. So mit so 16 oder so habe ich den Rio Reiser für mich entdeckt. Und das war für mich wie so eine, also da hatte ich das Gefühl, da war ich dann zum ersten Mal angekommen. Auch so lyrisch. So dann natürlich in Tonsteine Scherben eingetaucht. Und was man natürlich als, wenn man so eine linke Sozialisation ja auch hatte, so, weißt du, so ist das natürlich auch so ein bisschen so ein Homerun, so ein Elfmeter ohne Torwart, ey, hier, guck mal, kommst dir total revolutionär und der Super-Anarcho vor. Aber schnell war mir das dann egal, und es ging dann halt eigentlich um die viel persönlicheren Songs von Rio Reiser, und das gehört für mich bis heute zum Besten, was deutschsprachige Musik je hervorgebracht hat, so. Und für mich war dann auch so diese große Sehnsucht, so eigentlich ein Singer-Songwriter zu werden. Ich wollte das ja auch, und ich habe das ja auch gemacht früher. Ich habe Lieder gesungen auf Deutsch, und ich merke jetzt auch, nicht zuletzt wegen auch der Vorbereitung auf diese Sendung, dass ich eigentlich eine ganz, 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 ganz große Sehnsucht habe, wieder auch in Deutsch zu singen und da eigentlich wieder hin zurück möchte und vielleicht auch Musik kreieren, die wieder mehr Raum schafft, dass man die Texte auch verstehen kann. Und das wird für mich nicht in Englisch passieren, das ist überhaupt keine Option. Und und wie gesagt, im Englisch war das für mich immer total anders. Das erste Mal, dass ich mich da mit den Texten auseinandergesetzt habe, das wird ein Moment sein, den du komplett kennst, in dem Moment, wo man die Booklets einfach die Lyrics mitliest.
Ja.
So. Und die Songs dann mitsingen kann, ohne zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und das war für mich halt Ugly Kid Joe. Oder ich kann mich halt auch erinnern, als ich das erste Mal Refuse Resist auf der Chaos AD gehört habe, wenn das losgeht, Chaos AD, Tanks on the Street, Confronting Police und so. Wo er dann sagt, I'm sick of this und so, Alter, ey, und dieses Mitlesen und Mitsingen, so, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht, aber, und natürlich die großartige Coverversion von Buzzy und mir in unserer, bei den Metal Cops damals, ne, Fight Fire with Fire von Metallica, von der Ride the Lightning, das kennst du bestimmt auch, diese Booklets lesen, so sich diese Texte, dass man sie mitsingen kann, man kann sie drauf, aber man taucht eben thematisch nicht so tief ein, ich zumindest nicht, wie in die deutschen Texte, so.
Ja, ich hab so oft tatsächlich nicht Texte mitgelesen, außer wie gesagt, es ging um Bands, die mich so richtig, richtig weggehauen haben. Da ist es dann schon, da habe ich auch Texte mitgelesen, damals so als Jungspund. Aber ich muss auch gestehen, ich bin glücklicherweise auch schon im Oberschulalter, Englisch ist mir extrem leicht gefallen, Sprachen sind mir generell leicht gefallen, auch Deutsch, Deutsch und Englisch waren eigentlich immer so meine,
ja, ich auch, Leistungskurs, Deutsch, Englisch beim
genau.
Abi,
so, ja. Ne? Und das war immer meine Stärke so und von daher, ich habe mich mit Englisch...
ich war ein guter Deutscher in der Schule.
ja, deswegen ist mir, ich sag mal so, ich habe relativ früh auch verstanden, worum es in vielen englischen Texten geht, die bei Bands, die mich interessiert haben, irgendwie, aber ja, kein Plan. Ich sag mal so richtig. Es ist für mich immer so, da Texte schon trotzdem an zweiter Stelle kommen für mich und das ist heute teilweise fast noch mehr so. Es kommt halt extrem auf die Musik an bei mir heutzutage. Aber ich erinnere mich so in der Hardcore-Phase, eine Band, die mich damals beeindruckt hat, was Texte angeht, weil die total anders waren als alle anderen Hardcore-Bands, wo es ja entweder es ging um halbgare politische Ergüsse über 90 Sekunden oder auch gerne Hardcore-Texte darüber, was für ein harter Typ man ist. So. Und dann kam halt irgendwann in den späteren 2000ern kam diese Band Defeater irgendwie, die so total Storytelling-Texte geschrieben haben. Und die haben zum Beispiel ein Album, das heißt Empty Days and Sleepless Nights. Und grundsätzlich ist immer jedes Album von denen, glaube ich, ist so eine Storyline. Ja? Und es geht immer um einen Protagonisten, der irgendwie... ja, zum Beispiel, der aus dem Krieg nach Hause kommt, aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kommt und dann irgendwie, keine Ahnung, oder aus Vietnam, genau aus Vietnam wiederkommt und dann auf der Straße irgendwie schräg angemacht wird und bla 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 und solche, immer so komische, so Stories über, ich sag jetzt einfach mal, tragische Charaktere. Und auf diesem Album Empty Days and Sleepless Nights das Album endet mit 4 Akustik-Gitarren-Songs und beim letzten geht's halt darum, wie er die Grabstätte seiner Frau besucht. Und dann wird, durch seine Gedanken, ja, durch seine Reue und so weiter, wird man dann geführt in diesem Text, ne? Und damit kann sich ja jeder irgendwie auch identifizieren mit dem Verlust eines geliebten Menschen sozusagen. Und das fand ich zum Beispiel für eine Hardcore-Band damals mutig und spannend irgendwie so. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Momente gewesen im Hardcore, die mir auch so ein bisschen unter die Haut gegangen sind, während ich durchaus viele gute Hardcore-Texte kenne und mag, aber das war so ein bisschen so eine andere Qualität, die man aus dem Genre nicht kannte.
Du hast es hier eben schon angesprochen, so Hardcore ist natürlich genau wie Metal, und da kommen wir sicher gleich auch noch zu sprechen, natürlich ein gefundenes Fressen für absolute Klischees, ne?
Ja.
Also egal, ob das jetzt, ich bin der Heftigste und New York Street Fight oder halt aber auch, ich meine, es ist so, weißt du, ich meine, Shelter, Hare Krishna-Kram oder so, also Posi-Core-Geschichten und so, ne? Also es hat das Gefühl, so, das sind immer so bestimmte Formate in dem Hardcore, wo Texte passieren, so, weißt du? So, das ist sehr selten, dass sowas passiert, was du gerade beschrieben hast, dass es eine wirklich persönliche, gute Geschichte vorgetragen wird. So, und egal, ob das jetzt Posi-Core oder Tough Guy-Zeug ist, das war alles so ein bisschen immer so ein Preaching to the Choir auch so ein bisschen. Klar. So, ne? Das ist, und ich will, wie empfindest du das im Metal? Im Metal ist das ja auch total krass. Also ich meine, Da gibt es natürlich also egal ob das jetzt Death Metal ist, und das macht mir natürlich total Freude, aber Leute, lest euch mal bitte die Texte von Cannibal Corpse vor. Das ist natürlich höchstgradig amüsant. Und wer das ernst nimmt, hat natürlich extrem einen an der Waffel. So, aber dann gibt es natürlich dann auch so diese ganzen Fantasy-Metal, Power-Metal-Sachen, Alter, von Rittern über Drachen und Wikinger und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich ein Schlachtfeld voll Klischees, ne? Das ist ja viel zu krass, das ist so selten. Und wenn man dann eine Band behauptet, ey, wir haben total die persönlichen Texte, ist es dann halt auch oft sehr so ein bisschen Fremdschämen, so, ne?
Ja.
Also es ist, Alter, gerade im Metal, was Leute so teilweise für die Texte, Alter, auch die Maiden-Texte sind teilweise so hart, wenn sie auf ihre Rittersachen eingehen und auf ihre Königsgeschichten und solche ganzen Sachen. Ich meine, okay, Number of the Beast ist natürlich geil und die haben ohne Ende geile Texte, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Es ist ein Mummenschanz, ein großes Theater. Wie stehst du zu Metal-Texten?
Ich lese fast nie Metal-Texte und ich muss auch sagen, ich hatte schon viele enttäuschende Momente. Du hast gerade angesprochen, dass persönlichere Texte manchmal ziemlich cringy sind. Da kann man natürlich so richtig auch das Fass der 2000er aufmachen, als diese ganzen, ich sag mal, so eine, als sich das alles vermischt hat, ja, dieser Hardcore-Habitus mit ich bin ein harter Kerl, mit dem Emo-Zeug, wo meine Freundin hat mich verlassen und dann.
Das wird dir gefallen.
Aha.
Ja, ich habe gerade Thursday gesehen, auch am Wochenende.
Ah ja, sehr gut.
So, da wurde ich natürlich auch massiv mit Gefühlen therapiert. So.
Das glaube ich dir, ja. Ja, da haben sich dann ganz schlimm Mitte der 2000er dann diese Sachen so vermischt und dann gab es halt so, wie soll ich sagen, dann gab es halt so Metalcore-Bands, die, wo die Typen oder die Sänger dann Texte darüber übers Frauenabschlachten quasi mehr oder weniger als Parabel darauf, dass sie halt gerade von ihrer Freundin irgendwie verlassen worden sind. Und da gab es, also ohne Scheiß, Alter, wenn man sich teilweise die Texte durchliest aus der Zeit, das ist alles so.
Und das war dann der Umgang, so alles Fotzen außer Mutti oder was so.
Das 100 so voll, pro, so, also aber also auch so
höchst,
ganz.
Höchst notpeinlich.
So. Aber richtig krass, also wirklich, wirklich schlimm. Und ich sag mal so, du wirst es vielleicht kennen, ich meine gerade als junger Mensch, der Texte schreibt, ist natürlich so, Liebeskummer ist natürlich immer ein guter Motivator gewesen als Jungspund.
Guter Motor auch.
Ja, ja. Definitiv. Allerdings muss ich sagen, glücklicherweise habe ich mich auf dieses Niveau nie herabgelassen. Ja, also Moment, auf das Niveau des bockigen Ex-Freundes, der sich dann zusammen fantasiert, wie er seine Ex-Freundin abschlachtet, ohne
der Bocki-Freund.
Ja, genau, um das jetzt ohne das jetzt genau sag ich mal so auszusprechen, aber das ist schon ganz schlimm, also es war wirklich schlimm, was es da, Alter, ey, es ist wirklich überhaupt nicht gut gealtert und ich stolper immer und immer und immer wieder irgendwie über Mucke aus der Zeit, wo einem echt die Augen aus dem Kopf rollen und das kannst du heute keinem mehr anbieten und vor allem nicht mal unbedingt, weil das, ja, man könnte jetzt natürlich einfach ganz klar sagen, ja, okay, ist natürlich auch alles frauenfeindliche Scheiße, ja, aber vor allem ist es sau peinlich. Weil das natürlich, ja, es ist so eine Selbstdemontage und Selbstblamage einfach, ne?
Aber meistens auch dann von Bands, also Hand aufs Herz, so ich kenne mich da in der Sparte Gott sei Dank nicht so aus wie du, aber wahrscheinlich dann auch von Bands, wo jetzt deine Erwartungshaltung generell nicht ganz so hoch waren, dass, wo du gedacht hast, echt total enttäuscht jetzt.
Also ganz selten, ja. Ich hatte, mir fällt leider gar nicht mehr ein, wie das war. Ich weiß noch, irgendeine Platte, die ich total abgefeiert habe, die ich rauf und runter gehört habe und dann habe ich die so viel gehört und so geil gefunden, dass ich mir dachte, so, jetzt lese ich auch mal in die Texte rein. Sofort beim ersten Text dachte ich so, Alter, fuck off, ist das ein Mist, ey. Ne, also, also ist auch passiert, aber glücklicherweise relativ selten. Aber ja, aus der Zeit ist fast nichts gut gealtert.
Aber es gibt so Sachen, und aber wie gesagt, ne, egal ob man jetzt gut in Englisch war oder nicht, manche Sachen, auch wenn man schon Englisch in der Schule hatte, hört man sich so an, und man hört aber nicht genau hin. So, man nimmt es total ungefiltert einfach wahr und nimmt es an und setzt sich mit den Lyrics nicht auseinander. So manche Sachen, die man sich dann angehört hat, so gerade jetzt auch so von so Bands wie so, ja, so Guns N' Roses oder so fällt mir da ein. Weißt du, das war in meiner Generation total normal, dass das jeder in der 5. und 6. Klasse gehört hat. So, Alter, und das hat man sich so komplett angehört, mitgesungen und hat überhaupt nicht gepeilt, worum es geht. Und Alter, wenige Menschen haben sowohl in ihren Lyrics als auch in Interviews so viel Scheiße von sich gegeben wie Axl Rose. Also wirklich unfassbar peinlich, der Typ. Aber zum Beispiel ein Song wie One in a Million kennst du vielleicht von Guns N' Roses, oder?
Aber nicht die Lyrics.
Es geht so ein bisschen über sein, wie er in L.A. ankommt. Und er hat dann später im Interview gesagt, ja, er musste sich da so mal so ein bisschen den Kummer irgendwie von der Brust schreiben, so, dass L.A. total so der Jungle war und er wollte seine ersten Eindrücke mal niederschreiben, so. Ja, das ist dann halt so, Police and N-Word, that's right, get out of my way. Don't need to buy none of your gold chains today. Bla bla bla, you want... Pass auf, geht noch weiter. Immigrants and faggots, they make no sense to me. They come to a country and think they'll do as they please. They like they start some mini Iran or spread some fucking disease. Da, ja. Halt ganz normale Axl Rose Lyrics, so, weißt du, so, die auf so einer Mainstream-Chartplatte waren, so, weißt du, so, gut, Guns N' Roses Lies, das war, glaube ich, so eine EP oder so, aber trotzdem natürlich ein Multi-Million-Seller, so, und schon voll krass, so, und dass das so durchklar, gab es da ein paar Leute, die fanden das doof, und dann musste er sich da auch mal in einem Interview zu äußern, und der Typ hat gesagt, so, ja, das N-Wort steht für mich gar nicht für schwarze Leute, sondern einfach nur für Leute, die total ätzend sind, hat sich ja, das dann so zurechtgedreht, einfach
super. Ein
völliger Mega-Idiot, der Macker, so, ne, und ich will nur sagen, so, man hat sich das als Kind angehört und einfach aufgrund dessen, das wäre mir mit deutschen Texten nicht passiert. Auch als Kind nicht. Ganz bestimmt nicht. So. Schon krass. Und die Frage ist halt so, inwieweit kann man dann halt jetzt gerade im Extrem-Metal oder halt auch in englischsprachiger Musik Lyrics von der Musik trennen? Macht man das bewusst? Will man das überhaupt oder sollte man das? Weil ich bin ganz ehrlich, gerade im Death-Metal oder sonst was, ich weiß, das ist halt alles so Gore-Kram und so, aber ich höre da nicht hin. Ich weiß nicht, worum es geht, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Also im Detail.
Ja, also ich sag mal, oft ist es ja genau, man versteht schon gar nichts, ne, und unter dem Gesichtspunkt, dass man die Lyrics nicht so ohne weiteres versteht bei vielen extremen Metal-Genres, sage ich mal, unter dem Gesichtspunkt kann man natürlich schon mal die Musik relativ einfach von den Texten trennen, sozusagen. Es ist, also ich sag mal so, ich finde es schwerer, wenn tatsächlich im extremen Metal Texte gut zu verstehen sind und man merkt so, okay, das ist ziemlicher Schund oder die sind richtig schlecht. Also wenn die Texte mal sehr audibel sind ausnahmsweise und sie sind scheiße, dann macht es auch weniger Spaß, die Musik zu hören für mich, wenn man fast gar nicht weghören kann. So. ja, das ist halt so, ne? Ansonsten... ja, also ich sag mal, auch wenn Texte gerade im Extremmetal für mich eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen, so, es ist mir zumindest nicht passiert, dass ich mal irgendwie aus Versehen wochenlang eine Nazi-Platte gehört hätte oder so, ne? Also komischerweise, man kriegt schon einen Vibe, sag ich mal, dafür.
Aus Versehen.
Ja, naja, ist, ne? Also ich sag mal, bei unverständlichen Texten, ne? Ich finde, man kriegt trotzdem irgendwie einen Vibe, so halbwegs, worum es geht. Und ja, also das ist mir zumindest noch nicht passiert, dass ich irgendwie was gehört hätte, wo ich dann nachher über die Texte völlig schockiert gewesen wäre, als ich dann doch mal irgendwie nachgeschlagen habe. Aber von
also
daher.
Gut, bei dem ganzen Roses-Beispiel ist mir das halt sehr, sehr spät erst aufgefallen,
ja,
da bin ich ganz ehrlich so, weißt du, gut, aber ganzen Roses, das hat man halt auch einfach als Popmucke wahrgenommen im
genau.
Prinzip und hätte nicht gedacht, dass das so asozial ist, so, ne? Und ja, das mag jetzt ein extremes Beispiel sein, aber finde ich schon krass, dass das damals halt einfach auch so aus Konsumentensicht einfach so durchgewunken wurde. Und bei dem Re-Release jetzt vor ein paar Jahren ist der Song wie durch ein Wunder halt auch nicht mit drauf. So.
Ja, komisch.
Ja, ganz komisch. Die große Frage ist jetzt natürlich, Simon, wieso gibt man sich denn trotzdem als Songwriter selber so viel Mühe mit den Lyrics, wenn man weiß, dass sie keiner verstehen kann? Weil let's face it, die Art und Weise, wie ich zum Beispiel singe bei Manta oder auch bei vieler Musik, die wir, du und ich genießen privat, selbst wenn, also ich könnte, selbst wenn man will, kann man die Texte nicht verstehen. Also vielleicht hier und da mal eine Line oder so, aber erzähl mir nicht, dass du die ganzen Lyrics halt einfach mithören kannst, so, ne? Und wieso geben wir uns, und ich stelle das als These in den Raum, ich weiß ja nicht, ob du das tust oder ob ich das tue, das beantworten wir gleich, aber halt auch, warum geben sich Leute überhaupt Mühe, wenn man weiß, dass man die Lyrics gar nicht verstehen kann?
Ja, ich denke, dass es, bei Leuten, die jetzt nicht Vollidioten sind, ja doch, die auch, aber ich glaube, es geht einfach darum, sich trotzdem als Mensch und Künstler irgendwie auszudrücken. Es geht darum, entweder seine Meinung zu sagen oder seine Gefühle kundzutun. Oder auch natürlich, ne, gerade im Extremmetal, wie du schon angesprochen hast, gibt es ja auch viel Fantasy-Shit. Ich glaube, da ist es dann eher so, das ist dann so Fanservice an sich selbst fast irgendwie, dann Texte darüber zu schreiben, Drachen abzuschlachten, so, aber
jeder hat seinen Lieblingsdrachen.
Genau, jeder hat seinen
Lieblingsdrachen. Klar, ja, auf jeden kein Fall. Elf ist illegal.
All dem kann ich nur zustimmen, ja. Von daher, ja, ich, keine Ahnung, also ich...
Vielleicht Ehre, so auch so ein gewisses Ehrgefühl, dass man sagt so, ey, man hat so jetzt irgendwie, man hat eine Band, man hat auch Fans oder so, dass man so, selbst wenn man, falls man mal gefragt wird, dass man irgendwie eine Antwort parat hat, so, also ich bin ganz ehrlich, bei mir ist so die Motivation so, schon so, dass ich mir, also zumindest heutzutage bei den Manta-Texten, ob man es glaubt oder nicht, schon Mühe gebe, gar nicht, weil, nicht aus der Motivation heraus, dass ich eine krasse Message habe oder eine bestimmte Message verbreiten will oder meine Meinung oder sowas, aber ich möchte mir schon Mühe geben, dahingehend, dass die Leute verstehen, ey, ich steck da Mühe und Zeit rein, so, aber das kommt bei mir eher aus so einer Komponente heraus, dass ich finde, dass man mit englischer Sprache so wunderbar Bilder malen kann und dann gebe ich mir natürlich Mühe. Mir ist schon wichtig, dass die, und mein Hauptanspruch sowohl bei anderen als auch bei mir selber bei englischen Texten, ist, haben die einen guten Flow. Es liegt vielleicht daran, dass ich halt genau wie du großer Rap-Fan bin, aber für mich steht das über allem, dass Lyrics halt einfach geil fließen und auf der Musik gut drauf sitzen und nicht zu komisch kantig sind.
Ja, finde ich wichtig. Bei Nightmare ist es so, dass John zum Beispiel versucht, sehr audibel zu klingen. Dem ist es wichtig, dass man seine Worte auch versteht. Ob ihm das richtig glückt, kann ich so schwer einschätzen, weil ich die Texte mit ihm zusammenschreibe und daher eh alles verstehe, was er da irgendwie ins Mikrofon rülpst. So. Aber ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der ihm zum Beispiel sehr wichtig ist. Und grundsätzlich beim Lyrics-Schreiben, wo ich das fast schon aufmache, also John und ich schreiben die Lyrics für Nightmare eigentlich komplett zu zweit und das eigentlich fast für jeden Song gilt. Es ist ganz selten, dass ich mal schon ganze Lyrics für einen Song anschleppe oder andersrum. Wir setzen uns meistens zusammen, überlegen uns, was du gerade schon sagtest, irgendwie so, dass man auch Bilder sozusagen kreieren kann, gut mit der englischen Sprache. Das finde ich auch immer sehr wichtig irgendwie, dass es sehr visuell ist. Ja, worum es in den Texten geht und dass sich sofort ein Bild, egal wie grotesk das ist. Es gibt zum Beispiel eine Textzeile in einem Song von uns, die lautet Fountain of Shriveled Flesh. Natürlich totaler Humbug, so, ja, total, was auch
einfach
immer.
Geil.
Aber, ich steh drauf. Aber du stellst dir dann
halt. Chopped in half, Alter.
Du stellst dir halt sofort eine, ja, keine Ahnung, so ein Springbrunnen aus Fleisch vor irgendwie. So, das ist auf jeden Fall sehr.
Und ich meine, es gibt nichts Schöneres. Bei jedem runden Geburtstag versuche ich das den Gästen schon anzubieten. Also, die haben schon eine Erwartungshaltung bei mir.
Hier wollte kurz
Springbrunnen aus Fleisch, Hackfleisch.
Wollte hier kurz mal in den Springbrunnen aus Fleisch dippen. Ja, das ist so.
So eine Schokofontäne.
Genau.
Einfach alles geil.
Das ist allerdings jetzt nicht unbedingt typisch. Also, unsere Texte sind eigentlich nicht sehr gore-mäßig oder so, sondern eher, ja, ist interessant, bei uns die Texte sind immer sehr, sehr selbstzerstörerisch irgendwie und dabei sind wir jetzt keine selbstzerstörerischen Typen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, auch als Fan, wenn ich diesen Hang habe zum, ja, Dramatischen, zum Pathos, zum Negativen, zum Zynischen manchmal, es ist irgendwie ein gutes Ventil, worüber man viel mental abarbeiten kann, glaube ich, und ja.
Ich glaube, es liegt nicht zuletzt an der Klangfarbe. Bei Manta, so, ihr seid mit Nightmare da ja nochmal mehr far out hier und da. Mhm. Aber mit Manta haben Irinsch und ich von Anfang an versucht, halt auch einfach so ein wirklich, wirklich unangenehmes Loch aufzumachen, halt auch beim Sound. Also, dass man schon irgendwie, und da war das dann auch ganz klar, dass man die Lyrics, egal ob die schnell von der Hand gehen oder ein bisschen länger dauern, dass das, also ich hatte da auch immer, genau wie du jetzt beschreibst, schon immer die Tendenz und den Drang, da halt auch wirklich Scheißstimmung zu kreieren.
Auf jeden Fall.
Das war mir schon total wichtig. So, das fand ich geil. Und dieses extrem Negative und Pessimistische, das ist natürlich als... Natürlich steckt da eine unfassbare Frustration. Und ich sage immer so halt jetzt auch so im Interview zur letzten Platte, so, ja, wenn Leute fragen, wo kriegst du die Inspiration für Texte, dann sage ich einfach, Alter, es ist so... Guck Fernsehen, mach die Zeitung auf und dann kann ich dir gleich 10 Texte hinrotzen. So, also die Dummheit der Leute ist eine unerschöpfliche Source of Inspiration. So immer. So, also das geht wirklich immer und das fällt mir im Englischen viel leichter, so einen schnellen apokalyptischen Vernichtungstext zu schreiben, weil man einfach nur angepisst ist. Und es passt zu der Soundfarbe von Manta, genau wie bei Nightmare, natürlich schon sehr, sehr gut. So, diese Gore-Sachen im Death Metal machen mir einfach Spaß und belustigen mich auch. Und ich glaube auch, dass das sowohl im Grindcore als auch im klassischen Death Metal, also man weiß ja, dass da oft ganz butterzarte Leute hinterstecken und die lachen sich halt einfach wahrscheinlich tot, wenn sie die Texte schreiben. Nicht ganz zu Unrecht.
Das passiert tatsächlich bei uns auch manchmal. Gerade wenn man so, so überspitzt fatalistische Bilder irgendwie kreiert mit seinen Texten. So manchmal ist es echt so. Mit
dem Fleischspringbrunnen.
Ja, das ist kein, ich sag mal so, der Fleischspringbrunnen ist ein gutes Beispiel für eine sehr bildhafte Zeile, aber ein schlechtes Beispiel für Nightmare-Texte grundsätzlich. Aber ich sag mal, es gibt durchaus Momente, wo wir Texte zusammenschreiben und ja, wir denken uns zum Beispiel hier ist ein gutes Beispiel, wir haben einen Song namens Suffering Beyond Death und da geht es quasi um einen Charakter, der in der Wüste mehr oder weniger verendet und dessen
love it.
Aus welchem Grund auch immer, da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, das ist halt auch immer viel persönlicher Kontext irgendwie.
Wegen euren traumatischen Wüstenerfahrungen?
Nee, aber es geht einfach um so eine Art Traumaspirale, ja, und dieser Charakter sozusagen, haben wir dann dadurch irgendwie verbildlicht, dass dieser Charakter sozusagen auch nach seinem Tod als, keine Ahnung, als Seele oder Geist im Kreis durch die Wüste wandert und immer wieder an seiner Leiche vorbeikommt und feststellt, oh scheiße, ich bin ja tot und dann aber wieder und dann aber wieder weitergeht und es nicht wahrhaben will, sozusagen. Ja, also,
geht in die Juliane Werding-Richtung, ja, aber ich verstehe, was du meinst. So, hätte auch auf ihrem 73er Smash-Hit-Platte in tiefer Trauer durchaus drauf sein können.
Definitiv, ja.
So. Nee, aber klar, ich verstehe schon, so, ihr setzt euch zusammen und ganz offensichtlich macht ihr euch durchaus Gedanken.
Absolut, ja, auf jeden Fall. Also ich finde Texte schreiben total wichtig. Es ist mir wichtiger als beim Hören manchmal bei Extrem-Metal.
Bei mir ist es so, wie ist es denn allgemein, wenn du einen Song schreibst, was ist zuerst? Ist die Musik oder der Text zuerst da?
Ist meistens die Musik. Es gab wenige Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen W-Farm-Song, der heißt Tempel. Da hatte ich den ganzen Text vorher fertig und dann hat auch der Text mich dazu zur Musik inspiriert irgendwie, ja, weil ich mir dann nämlich irgendwie, weil ich mir so Bilder erzeugt habe und bei Tempel, man denkt an so ein monolithisches Bauwerk irgendwie und dann ist der Song halt sehr heavy geworden, so, ne, also passiert schon manchmal, aber normal
andersrum.
Bei mir
ist es bei Englisch, genau, bei Englisch Musik, die ich für Manta mache, ist es auch so, dass in 99% die Mucke vorher steht und ich dann aber mir schon Mühe gebe, Texte zu schreiben, die dann so vom Flow und von der Wortwahl schon irgendwie in dieselbe Kerbe wie die in der Stimmung hauen, die die Musik vorlegt. Das ist mir schon auf jeden Fall wichtig. Da irgendwie, das muss schon irgendwie passen. So, ne? Und das ist schon wichtig. Und bei Deutsch ist es ganz anders. Da sind fast immer die, also als ich früher noch deutschsprachige Musik gemacht habe und hoffentlich wieder machen werde, da waren die Texte immer zuerst da. Das liegt aber auch daran, dass ich immer ganz viel geschrieben habe und immer noch schreibe. Ihr könnt euch auf mein Buch freuen. Es waren nicht immer nur Texte, sondern es waren halt oft auch so Gedichte oder halt einfach Kurzgeschichten oder sonst was. Und viele Texte, die ich in Deutsch dann verwendet habe, sind eigentlich so Cutouts von ganz, ganz vielen Textpassagen, die ich mal geschrieben habe. So. Und es ist im Englischen manchmal auch so, dass ich mich nicht immer hinsetze und einen Text schreibe, sondern ich habe immer so große schwarze Bücher, wo ich reinschreibe. Und dann kann ein Text auch, und das war bei den deutschen Texten ganz besonders so, und bei Manta ist es aber auch so, durchaus so, ey, das habe ich vor einem Jahr geschrieben, da ist eine geile Textzeile, dass ich das so alles irgendwie zusammenklabüste und irgendwie passt es dann zusammen so. Aber im Deutschen ist es schon so, dass ich eigentlich immer auf so einen großen Fundus zurückgreifen kann, den ich dann eigentlich vertonen möchte. Und deswegen habe ich zum Anfang ja auch gesagt, gefällt mir das eigentlich fast mehr und ist für mich als Songwriter eigentlich spannender.
Ja, was ich oft mache, ist, ich denke mir vorher schon einen Songtitel aus. Und
ja, absolut, 100%.
Und das hilft mir immer total, nicht nur beim Texte schreiben, sondern auch beim Musikschreiben irgendwie, weil oft ist es so, einem fallen irgendwie Songtitel ein und man hat sofort eine Vorstellung davon, wie möchte ich, dass so ein Song klingt, ne? Und dann kann man das so als Basis nehmen sozusagen, um den Song zu schreiben und um die Texte zu schreiben. Also das ist, würde ich sogar sagen, ist 90% der Fälle so bei Nightmarer.
Ich habe auch eigentlich für jede neue Platte immer einen Riesenfundus an möglichen Songtiteln, die ich dann vertone. Und was mir beim englischen Songwriting auffällt oder was mir sehr leicht fällt, vielleicht halt auch, falls sich Leute fragen, wie man es am besten macht, es gibt bestimmte Worte, die ich geil finde, Worte, die ich neu lerne oder Worte, die ich schon immer mochte. Und um diese Worte schreibe ich dann manchmal einen ganzen Text, einfach nur um diese Worte unterzubringen.
Ja.
Und wenn du sagst, Fountain of Flash oder wie das hieß, Fountain ist ein geiles Wort, Flash ist noch viel geiler so. Und das ist beim Songtitel, aber halt auch bei den Worten. Es gibt so manchmal auch so Punchlines. So, vielleicht bin ich da auch wieder sehr rap-orientiert. Ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Slogans. Und dann habe ich so Texte, wo ich eigentlich um diese Einzeiler alles rumschreibe, nur damit irgendwie ich das unterbringen kann. Und das sind halt einfach so die besten Titel. Fallen dir irgendwelche Sachen ein, wo du sagst, so, wo du ein Beispiel hast? Du hast das jetzt eben mit der Wüste schon sehr gut beschrieben, wo du sagst, so, ey, da bin ich vom Kleinen aufs Große gekommen oder mir ist das Wort eingefallen und dadurch ist mir der ganze Text irgendwie zustande gekommen.
Du meinst jetzt selbst beim Songschreiben?
Ja, du hast das ja eben schon mit dem Wüstensong sehr gut beschrieben.
Mhm. Ja, also eigentlich kann ich sagen, was du auch gerade beschrieben hast, gilt auch für mich, dass es manchmal auch eben Punchlines oder Worte gibt oder Zeilen, die mir einfallen, schon lange bevor ich einen Song schreibe, wo dann sozusagen sich ganze so Gedankenspiralen entwickeln, die dann die Musik und die Texte auf jeden Fall auch quasi stark beeinflussen. So, das kann ich definitiv sagen.
bei Manta gibt es halt auch so viele geile Slogans und da freue ich mich halt auch immer, wenn die Leute das mitsingen. Und es gibt so zum Beispiel beim Song Spit oder so, da sind die letzte, da ist nur so Dröhnen und ich singe dann alleine und es geht los mit Burn the Witches one by one. So, das ist halt auch so geil, wenn die Leute dann halt so einen Vierzeiler komplett mitgrölen. Und da hatte ich, glaube ich, wahrscheinlich den ganzen Anfang war, ich hatte nichts außer Burn the Witches one by one. So, und da habe ich wahrscheinlich den ganzen Text drüber geschrieben. Oder ein anderer Klassiker, der ja vielleicht auch als ikonisch zu bezeichnen ist bei Manta, ist ein Song auf der ersten Platte, der White Nights heißt. So, ne? Da ist immer so eine sehr lange geschriebene Bridge, ohne dass da klingen nur so die Becken aus. Und es geht standing in line under the sign of the Northern Cross, considerations of the name of the Lord, this is the 6 million names of God. So, und das war ein Vierzeiler, den ich vorher hatte und sag so, ey, da schreibe ich einen ganzen Song drum. Mhm. So, und das ist mir natürlich total leicht von der Hand gegangen. Aber das Wirkliche, was wichtig war, ist nicht diese ganzen Zeilen und die ganzen Worte, die ich gesagt habe, sondern ich wollte unbedingt diese 6 Million unterbringen. 6 Million hatte für mich so eine Punchline. Und zwar kommt es von Cutty Ranks, ein alten Reggae Dancehall Artist. Kennst du bestimmt. 6 Million Ways to Die. Choose One. Mhm. Kennst du das?
Ja.
Garantiert. So absoluter Klassiker Dancehall Rhythm. Ich glaube, der Song heißt Hussein Nedan oder irgendwie sowas. Und ich hatte auch einen Kumpel, der hat früher in so einer Reggae Band gespielt. Und der kam auch so eine Zeile. 6 Million Dead immer so wieder so vor. Und ich hatte das ewige Jahre im Kopf. Und da habe ich das dann alles drumherum geschrieben. Aber es ist halt geil, dass eigentlich der Song White Nights von Manta wegen diesem 6 Million Names of God so, ne, eigentlich zurückgeht auf Cutty Rangs 6 Million Ways, auf so ein Dancehall-Tune.
Ja.
So, weißt du, und so funktioniere ich. Ich kann was in einer Autowerbung sehen und höre da irgendein Wort oder irgendeinen Reim, der mir total gut gefällt und entzerr das total und pack das in eine total neue Form irgendwie. Und das funktioniert für mich total gut. Und das ist auch für mich so, das fällt mir auch einfach, weil ich brauche halt eine Initialzündung, um irgendwie einen Text zu schreiben, dass mir irgendwas einfällt. Und oft ist das ein geiler Jumpstarter, wenn du irgendwie schon so eine kleine Sache hast, wo du weißt, okay, darauf kann ich aufbauen.
Ja, geht mir ähnlich. Ich schnapp auch oft Sachen auf, die sich dann sofort bei mir so reinmeißeln und wo ich sofort einen Kontext sehe, der dann irgendwie zu dem passt, was ich machen will, was ich gerne mit Texten ausdrücke sozusagen. Also ich schnapp auch viel auf an den ungewöhnlichsten Orten irgendwie. Zum Beispiel, wir haben ja auf unserem ersten Album einen Song namens Death und irgendwo habe ich damals aufgeschnappt die Zeile oder die Phrase "The only equalizer is death". Ja, und das hat mich Da ist dann der ganze Song eigentlich draus entstanden, irgendwie, weil ich die...
Ja, ja, viel, man kann ja. Sich auch, ich finde das auch vollkommen legitim, das mache ich auch mal eine Zeile klauen und das muss jetzt nicht, das sind natürlich keine Zeile von einer anderen Band, sondern das kann aus dem Buch sein, aus dem Film sein und so, und das passiert mir total oft und das finde ich auch vollkommen legitim, weil der Vorteil ist, dass man halt, wie gesagt, einen Start hat,
genau.
Mit dem man loslegen kann. Aber man hat halt auch im besten Fall schon ein, zwei richtig geile Punchlines, mit denen man arbeiten kann, weil sich jemand anders schon eine Platte gemacht hat.
Ja, na, vor allem, wenn man den Kontext zu sich selbst halt sieht, ne? Das ist halt der Punkt so. Das ist, du siehst eine Zeile irgendwo und dir fällt sofort, für dich öffnet sich sofort das kreative Buch irgendwie. So, weißt du, was ich meine? Und das, dann finde ich das auch völlig legitim, wenn man sich eine Zeile zur Inspiration nimmt. Und ob man die nachher im Text behält oder nicht, ist eine Frage, habe ich auch kein Problem mit, habe ich auch sicherlich oft schon gemacht irgendwie, aber das finde ich ist gerade das cool, also das ist ja eigentlich die purste Form von Inspiration, wenn du etwas hast und selbst wenn es so eine Zeile oder ein Wort ist und daraus entwickelt sich bei dir so ein Gedankengang, aus dem du ganze Texte, ganze Songs schreiben kannst.
Apropos kreatives Buch, ich kann mich aber auch erinnern, dass das gerade als es bei Manta losging, da war ja das englische Texten für mich ganz, ganz neu und es war aber auch irgendwie für uns beide klar, ey, wir haben uns jetzt so ein paar Songs und ich habe auch die Texte dann erst sehr kurzfristig geschrieben, wir haben im Proberaum, als wir uns die Songs ausgedacht haben, immer habe ich irgendein Kauderwelsch ins Mikrofon als Platzhalter geschrien, so, ne, und dann war auf einmal, ey, wir nehmen das jetzt aus, wir brauchen Texte und da war so das ganze Projekt nicht klar, dass das jetzt eine Band wird, die 10 Jahre hält oder dass wir auch eine zweite Platte machen und da habe ich das noch sehr nicht nur stiefmütterlich behandelt, sondern auch noch so ein bisschen nicht ganz ernst genommen. So, das war fast so ein bisschen funny. Ich kann mir auf der ersten Platte auf der Death by Burning ist ein Song namens The Stoning, den ich sehr schätze. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht geschrieben, sondern ich habe zu meinen Kumpels im Suff gesagt, ey, ich nehme eine Metal-Platte auf, wenn ihr lustige Textideen habt, schickt sie mir einfach. Und Wayne hat dann halt einfach gesagt, ey, wie wäre es mit einer fetzigen Steinigung? Sag ich, genau das ist das, was wir brauchen. Und da hat er einen Text eingereicht, der The Stoning heißt und hat halt einfach eine richtig geile Steinigung geschrieben, wie so Leute in die Erde eingebuddelt werden und halt richtig schön die Rübe mit schönen Stein eingebrettert kriegen. Also es gibt nichts Schöneres. So, ne? Und The Stoning, also eigentlich müsste er noch GEMA-Punkte kriegen dafür. Grüße gehen raus. Wayne, vielen Dank für diesen wunderbaren Song.
Auch von mir.
Bei der nächsten Manta-Platte, falls es jemals wieder eine geben wird, und ich verspreche das gleiche jetzt für Nightmarer, werden wir einen Song jeweils verlosen, der einen Fan dann schreiben kann, wo der Fan dann den Text schreiben kann.
Ja, ist natürlich schön, dass du das versprichst.
Natürlich, Simon.
Gern geschehen,
gibt
ne?
Gibt es Sachen, auf die du besonders stolz bist, die du textlich verbrochen hast, wo du sagst so, hey, das ist Musik, die ist gut gealtert für mich, die habe ich, naja, die, also das finde ich gut, so da immer, das höre ich immer noch gerne und also
ja.
Vielleicht auch im Gegenteil, wo du sagst so, boah, das hätte ich mir sparen können, das ist nicht so gut geworden.
Ja, ich sag mal, was ich immer noch ziemlich cool finde, ich weiß jetzt gar nicht unbedingt, ob alle Texte im Detail immer, es gibt sicherlich schlechte Auszüge, aber grundsätzlich fand ich das letzte W-Farm-Album vom Textkonzept ganz cool. Das hieß ja Voyeur und da habe ich mich in so eine, auch total in so einen Film reinversetzt, so irgendwie, wo es halt um verschiedenste Varianten des Stalkings und Voyeurismus und aber auch Beobachtung, also es ist jetzt nicht alles sozusagen klassisch, was man mit den Worten verbindet, sondern auch, es gibt zum Beispiel auch so ein, ich bin über das, also im Research zu den Lyrics über die Platte bin ich über den Begriff Scopophobia gestoßen, wo es darum geht, dass Leute das Gefühl haben, dass sie angestarrt werden die ganze Zeit. Und ich habe gerade zu dem Moment damals den Film Die Fliege geguckt und dann habe ich diese ja diese Connection zwischen dem Film ja und die Art und Fliegenaugen, die ja quasi aus Tausenden von kleinen Augen bestehen sozusagen, mit diesem Begriff Scopophobia verbunden und zum Beispiel daraus einen Text gemacht irgendwie. Und das war, da war ich auf jeden Fall sehr inspiriert bei der Platte, muss ich sagen. Und dieses ganze Thema, da habe ich mich total cool reinsteigern können irgendwie. Und ja, das fand ich cool. Es gibt alte W-Farm-Texte, über die ich ziemlich peinlich finde oder auch Songs, die ich ziemlich panne finde heutzutage, wo das genau wie du gerade beschrieben hast, wo man das so ein bisschen stiefmütterlich oder fast ironisch vielleicht hier und da auch mal Texte behandelt hat. Ja, also von daher, ich sag mal so, man ist natürlich immer mit dem zufrieden, was man zuletzt irgendwie abgeliefert hat und ich bin mit den Nightmare-Texten grundsätzlich ziemlich zufrieden, A, weil der Prozess des Texteschreibens zwischen John und mir sehr, sehr, sehr auf fruchtbaren Boden immer stößt irgendwie und es uns extrem leicht von der Hand geht, was total cool ist. Die Erfahrung habe ich nicht immer gemacht mit Mitmusikern. Und ja, aber klar, man hat natürlich auch immer mal so ein paar Ausrutscher, Sachen, die schlecht altern.
Ich habe, bei mir ist es komplett unterschiedlich, ob es so um deutsche oder englische Lyrics geht. Bei den englischen und ganz gerade im Manta-Kontext bin ich immer, finde ich es immer geil, wenn mir ein richtig geiler Slogan einfällt, wenn mir eine gute Punchline einfällt, die man auch direkt eins zu eins auf ein T-Shirt drucken kann. Jetzt wie zum Beispiel, klar, jeder kennt das Death über alles oder so oder hier eben auch diese White Knights Nummer, die ich vorgelesen habe mit dem 6 Million Dead und oder jetzt auch auf der letzten Platte Hang 'em Low so the Rats can get 'em. Also ich finde immer so, also ich denke mir oft, was würde ich gerne auf einer Platte hinten drauf lesen oder auf ein T-Shirt sehen oder so. Und das, finde ich, geht mir oft gut von der Hand. Und das, da sind die meisten Sachen irgendwie gut gealtert und die finde ich cool. Und bei den deutschen Lyrics ist das natürlich total anders, weil da habe ich mir was bei gedacht, da habe ich viel. Ich habe jetzt so in Vorbereitung auf diese Sendung, auf diese Folge extrem viel in meinen alten Büchern gewälzt. Und da sind so Sachen drin, die ich mit 17, 18, 19, 20 oder so geschrieben habe. Und die kommen mir jetzt irgendwie ganz weit weg und ganz, ne, das ist halt so. Aber trotzdem, wenn ich das lese, habe ich da, wie soll ich das sagen, ich bin da sehr im Reinen mit mir, weil ich mich daran erinnere, wie viel mir das damals bedeutet hat. So, ne? Und das ist so, ich habe jetzt zum Beispiel heute was gefunden, das habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen, so ein ganz altes, zerfleddertes Buch aufgemacht. Und da war so ein Vierzeiler, den ich ganz gut fand. Er hieß, als der Mensch die Zeit erfand, war das Erste, was sie tat, dass sie sich gegen ihn wand. Von nun an waren sie Feinde in einem ungewinnbaren Krieg. Die Zeit hat das verstanden, der Mensch allerdings nie. Und dann dachte ich mir so, ey, gar nicht so scheiße, Hanno. So. Weißt du, wie ich meine? So für so einen 17-Jährigen, der da bekifft sitzt. So. Oder hier eine andere Zeile, die mir echt gut gefiel, aus dem Song von meiner ganz alten Band. Alleine ist der Mensch manchmal recht intelligent, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man ihn so nennt. Doch sind sie mal zu zweit und aus Menschen werden Leute, sind sie schon längst eine hysterische Meute. Fand ich auch gut. sehr, sehr deep auf jeden Fall und auch sehr zerbrechlich und altehrlich. Und es ist ganz egal, ob man das irgendwie gut oder schlecht findet, aber was ich jetzt im Nachhinein sagen muss, was mir gefällt, dass ich Texte geschrieben habe, wo es mir egal war, ob die Leute jetzt finden, oh, der macht sich jetzt aber nackig oder das ist kitschig oder sonst was. Also nochmal, ich hatte immer, egal ob auf der Bühne oder in meinen Notizbüchern für die Texte, ich hatte immer einen Hang zur großen Pose und auch immer mit einem Bein im Kitsch. Ich stehe da einfach drauf und das führt mich eigentlich auch zur, wie soll ich sagen, zu der Frage, wo ich die Folge eigentlich vielleicht gerne mit schließen würde, Simon. So, ich würde dich gerne fragen, zwei Sachen. Mhm. Texte abdrucken, ja oder nein? Und aber auch noch so, ob du Beispiele hast, wo du sagst, so, ey, das sind Texte, so, die kannst du auf meiner Beerdigung singen. So, fangen wir erstmal an. Texte abdrucken, ja, nein. Wie haltet ihr das bei Nightmare?
Wir drucken die Texte immer ab eigentlich. Und ich bin da auch grundsätzlich ein Freund von, auf jeden Fall. Wie gesagt, mir sind die Texte wichtig. Und wir geben uns damit Mühe. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, sie nicht abzudrucken. Ja.
Fair enough.
Texte auf der Beerdigung. Es ist, ich denke immer viel drüber nach. Ich war mal auf einer Beerdigung, auf der nur die dramatischsten Lieblingssongs des Verstorbenen gespielt wurden. Und das war richtig ätzend. Also echt nur so Heulnummern, ja. Und es war dann echt so eine, du musst dir halt vorstellen, so eine Beerdigungsgesellschaft, wo die dann alle rumgeflennt haben. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich ätzend.
Peinlich.
Ja, peinlich. Gefühle sind voll peinlich, Alter.
Gefühle peinlich, Alter. Jetzt heulen die alle oder was?
Nee,
ich verstehe, was du meinst.
Aber der Punkt ist, der Punkt, den ich machen will, ist, ich denke mir immer die ganze Zeit, ich habe mich ja schon oft hier geoutet als großer Prince-Fan und ich hatte jetzt gerade vor einer Woche oder so wieder so einen absoluten Prince-Kick und ja, das, so Songs wie 1999 oder I Wanna Be Your Lover, you know, so Songs, die einem einfach nur sofort geile Laune machen. Eigentlich fände ich viel geiler, sowas auf einer Beerdigung laufen zu lassen. Ja, oder
absolut legitim.
Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Was wäre das für ein geiler Song auf einer Beerdigung, Alter? Weißt du, was ich meine?
Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, das, also Simon, lass uns doch so machen. Dein Wunsch wurde jetzt von vielen, vielen Leuten, die das gehört haben, hier wahrgenommen. Und wir werden dafür sorgen, dass das der Song ist, der in Dauerschleife bei deiner Beerdigung, wenn wir dich in einem brennenden Kahn auf dem Wasser über die Spree nach Valhalla schicken. So.
Und dein, mit dem Wengerbus.
Dein Grab, genau, mit dem Wengerbus. Dein Grab wird auch mit so Pfeil, mit einem brennenden Pfeil und Bogen angezündet. Den darf ich dann schießen.
Ja.
Und dann läuft Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Aber
oder Prince.
Gibt es vielleicht noch so ein paar andere Songs, wo du sagst, die auch vielleicht so ein bisschen melancholischer sind oder wo du sagst, so, ey, die kriegen dich immer aus dem oder dem Grund, wo es ganz klar an den Texten liegt?
Nö. Nee, also mir fällt da jetzt so in diesem Beerdigungskontext nicht ein. Ja,
vergiss
außer
das
auch,
mal mit der Beerdigung. Ja. Vergiss das mal mit der Beerdigung. Was ich damit meinte, ist nur so, scheiß auf die Beerdigung. Es ging eher darum, so Songs, wo du einfach sagst, so, ey, das sind einfach so Songs of my life, wo du sagst, so, ey, die sind einfach für mich ganz, ganz besonders und aufgrund der Lyrics halt.
Ja, tue ich mich echt ein bisschen schwer mit, muss ich gestehen, weil auch die größten Songs, ne, wie du so schön sagtest, Songs of my life sind meistens wirklich musikdominierte Songs. Ich könnte jetzt natürlich auch mit Prince ankommen. Purple Rain ist einer meiner absoluten All-Time-Übersongs sozusagen. Und da erreichen mich auch teilweise die Lyrics, aber ich bin nicht versessen, was die Lyrics angeht zum Beispiel, auch bei dem Song.
Fair
nicht.
Enough. Ja. Für mich ist es mit dem Texte abdrucken, wir machen das bei Manta nicht und ich weiß auch gar nicht, warum wir es nicht gemacht haben. Ich glaube, ich fand die Idee gut, da mysteriös zu bleiben. Wir haben das bei der letzten Platte, bei der Special Edition, haben wir so ein extrem hochwertig aufgemachtes Textbooklet in DIN A4 Größe beigelegt. Und das war eigentlich ziemlich cool, sowas könnte ich mir wieder vorstellen. Ich glaube aber auch, es liegt nicht ganz zuletzt daran, dass ich mir bei der letzten Platte noch mehr Mühe als sonst mit den Lyrics gegeben habe. Vielleicht war da das Selbstbewusstsein größer so, aber ansonsten, mir gefiel das immer gut, das so ein bisschen im Dunkeln zu lassen. Und was so Songs betrifft, ja, es gibt bei mir definitiv die Songs, wo ich sage so, hey, das ist wegen den Lyrics, sind das für mich ganz, ganz besondere Lieder, die für mich immer einen großen Stellenwert haben. Und das sind, Gott bewahre, keine Songs, die auf meiner Beerdigung laufen müssen. Aber wie gesagt, ich habe Tränen ins Müsli geweint und es liegt heute an Randy Newman, Feels Like Home. Ich weiß nicht, ob du mit Randy Newman vertraut bist, aber es ist für mich eine der schönsten Stimmen überhaupt. Hörst dir mal an, Randy Newman, Feels Like Home. Und da ist auch jede Textzeile Wahnsinn. Dann gibt es für mich natürlich noch Nick Cave, The Ship Song. Ist auch so ein Ding, Alter, sind bei mir alle Grenzen offen. Und jetzt natürlich, wenn wir über Rio gesprochen haben, um das eben hier abzuschließen, Rio Reiser, Land in Sicht. Ich habe das, glaube ich, auch bei den besten Songs oder Songs für die einsame Insel oder so habe ich über Tonsteine Scherben gesprochen. Und ganz besonders, und das müsst ihr euch angucken, wenn ihr es nicht kennt, Für immer und dich. Es gibt eine Live-Version auf YouTube über so ein 6-Minüter. Da passt einfach jedes Wort. Und das muss ich schon sagen, egal ob mir da die große Pose oder den Hang zum Kitsch nachgesagt wird. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, wo ich denke, Alter, da kriege ich einfach nicht genug. Und ich bin cool damit, das auch. Ich muss gar nicht die anderen auf meiner Beerdigung hören. Aber in meinen letzten Momenten hätte ich nichts dagegen, das auf dem Ohr zu haben.
Weißt du, du hattest es letztens empfohlen. Ich habe es gestern endlich gesehen, die Tom Petty Wildflowers Doku. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als die Platte rauskam, wann kam die Platte nochmal raus? 99, irgendwie, späte 90er irgendwie, ne?
96.
Oder 96 sogar, ja. Aber ich habe die Platte ja schon als Kind gehört und ich habe die dann irgendwann,
94.
Alter, 94, ja. Okay, krass, da war ich gerade mal 9 Jahre alt. Aber ja, die Platte habe ich rauf und runter gehört, auch als Kind schon und dann später als so Frühzwanziger für mich neu entdeckt. Und mir ist jetzt auch während der Doku nochmal aufgefallen, wie vertraut ich mit den Texten auch war und wie die Texte mir auch tatsächlich nahegegangen sind zum Teil. Ja, also es ist ja doch eine ganze Menge auch melancholischer Kram auf der Platte, nicht nur.
Unbedingt einer der besten Texter überhaupt. So,
ja, also ja, auf
also
jeden
Tom
Fall.
Petty.
Genau.
Und er hat das sogar hingekriegt wie wenige, dass man auch diepe Sachen trotzdem in so eine geile, fast Bubblegum-artige Form pressen kann und trotzdem nicht belanglose Scheiße singt, sondern manche Sachen, wie du schon gesagt hast, it stings. So, es sticht sehr tief ins Herz und es ist trotzdem der perfekte Popsong und dafür wird Tom Petty immer einer der größten bleiben.
Ja, und bei der Platte ist es halt einfach auch so, dass Wake Up Time zum Beispiel, ne, ist so ein guter Song. Der Song ist irgendwie melancholisch und gleichzeitig so ein bisschen, hat so einen hoffnungsvollen Twist auch irgendwie. Und ich weiß noch, dass der Song mir damals, als ich die Platte wieder für mich entdeckt habe, sehr nah gegangen ist. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die verschiedenen Genres und ja, ob einen Texte immer so erreichen oder nicht. Bei dieser Platte, bei der Wildflowers, ist es so, dass die ganze Produktion dieser Platte, da klingt alles so echt und so nah und so warm und direkt irgendwie, dass man eigentlich fast nicht weghören kann. Ja, und dass sich auch die Texte extrem schnell einbrennen irgendwie in den Kopf so. Und ja, das ist für mich nochmal ein gutes Beispiel für eine Platte, die mich textlich auch echt irgendwie damals schon auch irgendwie abgeholt hat und wo sich jeder Song verinnerlicht hat irgendwie.
Was mir bei der Vorbereitung für diese Folge, die bei mir länger gedauert hat als sonst die Vorbereitung und das ich auch gerne gemacht habe, aufgefallen ist, ich bin wirklich in sehr, sehr tiefe Täler und Höhen, weil einfach mir wieder aufgefallen ist und ich denke, das wirst du genau unterschreiben können, es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts auf der ganzen Welt. Musik ist die einzige Sache für mich, wo alles stillsteht. Wo egal welche Sorgen, welche Ängste, welche Wut oder ich sage, alles ist kurz auf Stopp gedrückt. Und es ist einfach der Popsong, egal in welche Richtung die Lyrics gehen oder so, nichts, in diesen 3, 4, 5 Minuten spielt nichts eine andere Rolle. Und ich bin betriebsblind, ich sehe in dem Moment und höre auch nichts anderes. Und das funktioniert, manche Leute haben das vielleicht mit Kunst, mit Bildern oder so, bei mir ist das Musik. Ich habe halt einfach, das ist der einzige Moment, wo ich wirklich alles vergessen kann und nichts mehr zählt. Und ich kann sagen, dass Musik und nicht zuletzt wegen den Texten für mich das größte Geschenk meines Lebens bleibt.
Das hast du sehr schön gesagt, Hanno. Ich vergleiche die musikalisch die Momente, die musikalischen, die am meisten einem unter die Haut gehen oder die den größten Eindruck erwecken, ist für mich immer so, so stelle ich mir Spiritualität vor. Ja, wenn du so.
Unbedingt, das ist Spiritualität. So, also für mich, das ist, also ich weiß nicht, ob es was anderes ist, für mich ist es genau das.
Ja, das ist auf jeden Fall meine Assoziation, wenn ich bei, das ist natürlich relativ selten, dass man dieses Level irgendwie erreicht, aber es existiert.
Für mich ist es, und es ist die gute Nachricht, nicht selten, sondern immer nur ein heutzutage Mausklick oder eine Plattennadel auf dem Wachs entfernt. Und genau dahin will ich jetzt auch wieder zurückgehen. Ich hoffe, dass wir den Hörerinnen und Hörern vielleicht ein paar Songtitel oder ein paar Songideen oder Songs an die Hand gegeben haben, die ihr unbedingt mal auschecken müsst. Schreibt bitte mal in die Comments, was für euch die Songs sind, die euch immer kriegen. Auf welche Art und Weise, aber auf irgendeine Art und Weise hoffentlich im Guten fertig machen. Simon, ich wünsche dir eine fantastische Reise nach Europa, eine geile Tour. Wir werden uns zwischenzeitlich hören. Wir haben viele geile neue Folgen für euch in petto und wow, war ein Brecher heute. Ich hab mich gut amüsiert, Simon.
Ja, ich mich auch.
Alles klar, auf bald. Hauste.
Hauste.
Serve one master, that is destruction.